Es kommen Leute in der Sonnenallee runter. Die Sonnenallee in Berlin. Denn in der Sonnenallee wohnen Menschen, die kommen aus ihren Häusern und sagen, Frau Preißler, vielen Dank, dass Sie es machen. Wir können nicht, denn wir wohnen hier, die würden uns das Haus anzünden.
Aber überleg mal, jetzt wird es einfach offen ausgelebt.
Ja. Diese Kommunikation findet ja trotzdem statt und sie ist ja auch wichtig, denn die Menschen sind ja nicht weg. Die Leute, die Israel auslöschen wollen, die sind morgen, übermorgen, nächstes Jahr, die sind immer da.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson.
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich bin unsagbar dankbar und auch wirklich aufgeregt. Ich zittere richtig. Ich darf heute die wundervolle Caroline Preißler bei mir im Podcast begrüßen. Ich denke, allen sollte Caroline Preißler ein Begriff sein. Caroline Preißler ist in erster Linie Mensch, Mutter, Juristin, kämpft für die Freiheit und ist für mich wirklich ein Superheld. Nicht Held, sondern ein Superheld. Und ich bin unsagbar dankbar, dass ich heute die große Ehre habe, mit dir reden zu dürfen und dir Fragen stellen zu dürfen und dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke dir. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Danke. Ich freue mich über die Einladung. Ich bin gerne bei dir und ich bin total gespannt auf deinen Podcast und auf unser Gespräch und
toll.
Begrüße Sie auch alle ganz herzlich.
Vorneweg, ich darf Frau Preißler duzen. Ich bin jetzt nicht irgendwie unhöflich, sondern es war vorher so besprochen. Deswegen, ich habe Respekt und Anstand. Liebe Caroline, ich fange bei dir genauso an wie bei allen anderen auch, nämlich mit der Frage, was war dein Fail der Woche?
Und jetzt der Fail der Woche!
Mein Fehl der Woche war, dass ich gestern unterwegs war und zwischen zwei Terminen bin ich in ein Einkaufscenter gegangen, weil es draußen sehr kalt ist und ich hatte noch ein bisschen Zeit und dachte, da drin ist warm. Und dann schlendere ich so durch ein Geschäft und ein Mann grüßt mich. Und ich habe ihn nicht erkannt, ich habe zurückgegrüßt und er lief mir immer hinterher. Und ich muss sagen, dass ich in den letzten Monaten oft schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Menschen, die mich verfolgen oder die mir den Weg abschneiden oder mich nicht aus dem Bus aussteigen lassen. So eine Sache. Und deshalb habe ich einen Zahn zugelegt und bin so durch die Reihen gegangen. Und dann hat der Mann mich eingeholt. Und ich dachte, so,
jetzt geht's
feststehen,
los,
nicht keine Angst zeigen. Und dann kommt er auf mich zu und sagt, Frau Preißler, Sie erinnern sich bestimmt nicht an mich, aber ich kenne Sie und wir haben uns auch schon mal gesehen. Vielen Dank für Ihre Arbeit.
Wow.
Ich finde es ganz toll. Und von mir ist so eine Last abgefallen.
Glaube ich dir.
Also es ist so, dass viele Menschen sehr, 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 sehr nett sind. Und es gelingt mir noch nicht immer zu unterscheiden, wer auf mich zukommt und gute Absichten hat oder schlechte Absichten hat. Und das war, ist schade, dass man so ein bestimmtes Urvertrauen verloren hat. Und das war also in dieser Woche sehr deutlich, denn wir haben ein ganz reizendes Gespräch geführt danach, der junge Mann und ich.
Wirst du eher positiv in solchen Situationen dann von dir selber überrascht, dass du merkst, okay, der wollte ja eigentlich gar nichts Böses, oder hat die Vergangenheit gezeigt, dass deine Vorsicht und deine Angst diesbezüglich gerechtfertigt sind?
Ich glaube schon, dass eine Vorsicht gerechtfertigt ist. Allerdings muss man sehr auf die Situation schauen. Und da ich nun auch sehr viele zugewandte, freundliche und reizende Menschen treffe unterwegs, finde ich das eigentlich gut, wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass Menschen einem wohlgesonnen sind. Mm. Und für mich ist es so, vielleicht ein Neujahrsvorsatz, ich will in Zukunft in einem Kontext, der vielleicht etwas etwas rauer ist, die übliche Vorsicht walten lassen, aber mir auch zutrauen, im Alltag wieder mit Menschenkenntnis gut einschätzen zu können, ob jetzt jemand es gut meint oder nicht. Das war gestern so eine positive Erfahrung, ja, und ein reizender Mensch. Und deshalb, ja, finde ich auch.
Ich würde gerne ein bisschen erstmal über dich reden und dann anschließend über dein Buch, welches ich allen nur empfehlen kann, Streit und Straßenkampf. Du schreibst auch in diesem Buch über deine Jugend. Du kommst aus der DDR, richtig? Und was ich spannend fand, war, dass du ursprünglich mal gerne Opernsängerin werden wolltest. Du hast auch an einem Theater, ich weiß nicht, Unterricht
ja,
an der Schule.
Ja, in so einem Ensemble. Ich war an einer Musikschule. Mhm. Klassischer Werdegang, glaube ich, für Musiker. Und habe eine Gesangsausbildung und eine Musiktheorieausbildung durchlaufen und war dann in so einem Kinder- und Jugendensemble. Mhm.
Wie war das für dich?
Das war toll.
Wie war für dich aber die Zeit damals in der DDR, wenn ich fragen darf?
Also, das Künstlerische war wunderbar. Ich finde es toll, wenn man als Kind ein Musikinstrument oder andere Sachen dazu lernt. Aber die Erfahrung in der DDR war die, dass man auf seine Familie und auf sich selbst gestellt ist, weil das System selbst nicht den Menschen liebt, sondern den Machterhalt. Und es hatte enorme Auswirkungen auf meine Familie, auf meine Bildung, auf meinen politischen Werdegang. Denn man lernte früh, dass man nicht alles sagen darf in der Schule, draußen, irgendwo, dass es Repressionen gibt. Man kannte Jugendwerkhöfe, Kinder, die bei ihren Großeltern lebten, weil die Eltern in den Westen geflohen waren.
Ohne Kinder?
Ja, das haben manche Eltern gemacht und dann beantragt, hinterher ihre Kinder zu bekommen. Okay. Und manchmal gab es diese Familienzusammenführung und manchmal nicht. Und manchmal glückte die Flucht eben auch nur den Eltern und die Kinder wurden unterwegs geschnappt und es gab ganz schreckliche Sachen. Es gibt ein Buch. Ich habe leider vergessen, wer das geschrieben hat, aber über Zwangsadoption in der DDR ist eigentlich eine Dissertation. Trotzdem sehr gut lesbar. Und da beschreiben verschiedene Familien politisch regimekritische Familien werden beschrieben von der Doktorandin und zwar zum Thema Zwangsadoption. Und da war es eben so, dass natürlich die Kinder der beste Hebel waren, wenn Menschen in den Westen gingen. Zum Beispiel durfte meine Mutter, die natürlich durch die Mauer getrennt war von ihrer Familie in Westdeutschland, ab und zu nach Westdeutschland reisen, aus der DDR raus. Und dann musste sie die Kinder in der DDR lassen als Geiseln, damit sie auch wirklich wieder zurückkommen. Und ich erinnere mich, dass ein Onkel von mir 80 wurde und meine Mutter und ich beantragten, dass wir in den Westen reisen dürfen, aber nur sie durfte und ich musste als Geisel zurückbleiben. Das war ein klassisches Ding in diesem System. Und wenn man also weiß, wie es arbeitet und wie Diktatur funktioniert und Repression, dann hat man für den Rest seines Lebens genug und dann ist auch Demokratie auf einmal eine ganz große Errungenschaft.
Dir wurde ja dadurch auch dein Traum sozusagen genommen, Opernsängerin zu werden, weil du nicht in die FDJ eingetreten bist, sondern weil du Kirchengängerin warst. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt? Ich meine, du warst damals ja noch ein Kind und du durftest plötzlich an Aufführungen nicht teilnehmen. Wie hat sich das für weißt du das noch? Wie hat sich das für dich als Kind? Also war das so eine Ungerechtheit?
Es ist so eine Mischung. Zum einen weiß man, dass es nicht fair ist. Also sie haben mir ja auch angeboten, ich könnte an bestimmten Aufführungen mitmachen, wenn ich ein FDJ-Hemd trüge. Ich heißt, ich hätte mich einfach nur anziehen müssen,
wie
so ein FDJler, und dann hätten die mich gerne dabei gehabt, denn ich war gar nicht schlecht.
Ja.
Aber wenn man sich einmal entschieden hat für etwas, finde ich, dann und davon überzeugt ist, dass es korrekt ist, dann ist der Preis dafür in Ordnung. Und auf lange Sicht muss ich auch sagen, ich weiß, ich wäre keine gute Opernsängerin geworden. Und das Musikstudium hätte ich jemand anderen den Platz weggenommen, wäre nicht gut gewesen und bin also jetzt deshalb gar nicht beschädigt. Aber ich habe gelernt, dass es etwas kostet, wenn man für etwas einsteht, was ein Diktator nicht in Ordnung findet. Und das hätte ich mir vielleicht lieber erspart, weil es erwachsen werden und pubertär sein und junger Erwachsener sein schon hart genug ist.
Ja, du sagst auch, du erzählst auch, dass dein Opa, dass du so ein bisschen in seine Fußstapfen höchstwahrscheinlich da getreten bist. Wie war das für dich zu sehen, dass er sich da vehement wehrt und Stellung bezieht und sagt, so und nicht weiter und auch für die einsteht, die halt davon betroffen waren, ungerecht behandelt worden zu sein?
Es ist natürlich so, dass auch Dissidenten, mein Großvater, ein Jurist wie ich, war in der DDR ein Dissident, dass Dissidenten grundsätzlich erstmal trotzdem Großväter und Familienangehörige sind. Deshalb habe ich vor allem einen sehr lieben und eigensinnigen Mann in Erinnerung. Und was ich über sein Wirken jetzt weiß, habe ich vor allem erfahren, weil ich mit anderen Menschen gesprochen habe, weil ich über ihn gelesen habe. Denn natürlich hat er seiner Enkelin jetzt nicht seine Heldentaten erzählt. Mein Großvater wurde von der Staatssicherheit über Jahre verfolgt und es gab einen operativen Vorgang. Man nannte den operativen Vorgang Hemmschuh. Und man hat also praktisch angefangen, den Kirchenjuristen, den Dissidenten Karl Preißler zu beobachten. Dann hat man einen Plan gemacht, wie man ihn zerstört, indem man eben zum Beispiel seine Asthmaerkrankung nicht behandelt, ihm kein Telefon erlaubt und ihn vielleicht eben immer etwas verzögert, medizinisch nur versorgt und so weiter. Und dann hat man in seiner Wohnung den Schreibtisch durchsucht und dann hat man im Wohnhaus die Menschen gegeneinander aufgestachelt und so eine Sachen. Und man hat ihn auf der Toilette bewacht und weiß so eine Sache. Und dann wird es über sein Berufsleben lang, wird dieser Operativvorgang geführt und dann schließt er, Karl Preißler ist am Ende, wir haben ihn zersetzt, er ist isoliert, er ist unglücklich, er ist krank, der macht's nicht mehr lange fertig, wir waren gut, so. Und was ich von ihm gelesen habe, war die Beschreibung einer unbeugsamen Persönlichkeit, der es nicht geschafft hat, sich zu behaupten, was bei dem Druck und bei der auch medizinischen Folter und bei dem, was der erlitten hat, eben auch kein Wunder ist, aber der eben vom ersten Blatt seiner Akte der Staatssicherheit bis zum letzten einfachen ein klarer Mensch war, mit einem klaren Fokus. In der DDR gab es sehr viel Antisemitismus und auch Kirchenschändung und sowas. Und dann schrieb der, ich würde sagen, in der 50er, Anfang der 60er Jahre schon, schrieb die Staatssicherheit über ihn, ja, wir haben mit ihm gesprochen und er sagt, ja, der Antisemitismus und der Judenhass war damals schon falsch und ist es jetzt auch und in der DDR und so. Und diese Genossen, die da über ihn geschrieben haben, die schafften es damals nicht zu erkennen, dass also Judenhass immer falsch ist, egal ob der von rechts oder von links kommt.
Ja.
Ja. Und er hat ihnen so den Spiegel vorgehalten und das fand ich beeindruckend, auch wenn ich ihm gewünscht hätte, dass er ein glückliches Lebensende hat.
Es war am Ende auch sein Urteil so, dass er sich einfach selbst auferlegt hat. Also krass, das ist wirklich schon tief, tief in mir verwurzelt. Das ist, ich möchte dir sagen, dass ich irgendwann nach dem 7. Oktober bist du mir aufgefallen als Frau, die an der, ich glaube, es war die Freie Universität, du standst da, es hat geregnet. Also das war mein erster Post, den ich über dich gesehen habe. Und du standst da ganz, boah, es ist wirklich, ich bin wirklich berührt davon gewesen. Ich weiß noch ganz genau, ich habe das gesehen, bitte fühl dich jetzt nicht beleidigt von mir, weil ich dachte, bist du verrückt? Was macht die da? Und ich bin sofort zu meinem Mann damit geraten und meinte, guck mal bitte, was macht die denn da? Die ist doch wahnsinnig. Die steht da ganz alleine. Es regnet, keiner ist da, alle beschimpfen sie. Und ich war richtig geschockt, so, weil ich das nicht verstanden habe. Und ich dachte zuerst, okay, sie muss Jüdin sein. Weil das macht ja keiner freiwillig. Es ist ja keiner so bekloppt und Entschuldigung. Also,
ja,
aber ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich immer mehr von dir gesehen. Und dann, du hast nicht aufgehört bis heute. Du hörst nicht auf damit. Und wir sind dir, also ich und alle meine Freunde und alle Menschen, die ich kenne, sind dir so unfassbar dankbar dafür, dass du so mutig bist. Und ich frage dich ernsthaft, warum? Warum?
Ich glaube, wenn man sich entschieden hat, was in dem Augenblick richtig und was falsch ist. Also wenn man sich für das Warum entschieden hat, warum man jetzt aus dem Haus geht, dann ist das Wie dann zweitrangig, ob es regnet oder schneit. Das ist dann egal, weil ich ja weiß, warum ich unterwegs bin. Es ist was passiert am 7. Oktober. Ein unfassbarer Massenmord, der größte nach der Shoah an Juden. Ich bin in diesem Land geboren. Ich weiß also, wie es sich anfühlt, Schuld zu tragen. Wie Versagen ist oder was wir für eine Last haben, weil wir unsere Nachbarn 6 Millionen europäische Juden ermordet haben. Und diese Verantwortung, die man dann trägt, heißt, darf nicht mehr passieren. Also du weißt ja, es ist falsch, du hast dich mit deinen Angehörigen unterhalten, du hast die Bilder gesehen, du weißt, wie sich das auch entwickelt, was also in einer Gesellschaft für ein Schweigen herrschen kann, wenn Unrecht passiert. Und ich komme wieder zurück auf meinen Großvater, der im Nationalsozialismus Kontakte hatte zu Menschen von der Bekennenden Kirche. Das war eine Oppositionsbewegung, eine christliche, die sich gegen den Nationalsozialismus wandte und die erkannte, was den Juden geschah. Unter anderem Dietrich Bonhoeffer, der dafür ermordet wurde, dass er sich gegen die Nationalsozialisten stellte. Mein Großvater hatte diese Kontakte und engagierte sich nicht.
Warum?
Ich kann ihn nicht mehr fragen, ich weiß es nicht, okay. Aber
aus Angst seine, vielleicht?
Ich kann es nicht sagen, aber als er aus dem Krieg wiederkam, sagte er, es war ein Fehler, versagt zu haben. Er wusste also hinterher, warum, dass er vorher versagt hatte. Und wenn man das doch weiß, wenn ich das doch weiß, dann mache ich doch den Fehler nicht nochmal und schweige auch und versage auch. Sondern sage, da ist was passiert, da ist ein Riesenmassenmord, da gibt es Vergewaltigung, Folter, Menschen werden lebendig verbrannt, kleine rothaarige Babys werden erwürgt und es soll ein Befreiungsschlag sein. Es werden Menschen aus ihrem Land in ein anderes Land verschleppt und man nennt es Befreiung, das ist doch nicht in Ordnung. Und das fast zum Überlaufen hat es wirklich gebracht. Für mich dieses, dass ich sage, jetzt das... Die haben die sexualisierte Gewalt geleugnet. Und zwar sehr gleich, vielleicht 4, 5 Tage später. Ich weiß nämlich noch, am 7. Oktober war ich mit Freunden zusammen, wir konnten uns gar nicht trennen, die Bilder kamen rein und ich war so dankbar, dass ich nicht allein bin. Am 8. Oktober gab es am Brandenburger Tor eine riesige Mahnwache. Und schon wenige Stunden später hörte ich, dass das alles amerikanische Schauspieler, ist alles nicht passiert, die Frauen waren Prostituierte und. Und technisch sei Vergewaltigung gar nicht möglich und so weiter. Und das, obwohl wir alles im Livestream gesehen haben, obwohl wir Zeugen hatten, obwohl eben Mütter, Väter, Großmütter uns Zeugnis ablegten. Und wenn ich weiß, also warum ich auf die Straße gehe, weil ich es nicht aushalte, dass wir schon wieder so tun, als könnte man zur Tagesordnung weitergehen und als wäre das in Ordnung und als würde der Befreiungsschlag die Ermordung der Biberskinder rechtfertigen oder das und so weiter, dann spielt das wie keine Rolle. Also tatsächlich war ich mir sicher, ich will nicht die Fehler meiner Vorfahren wiederholen. Es sind Kinder, das könnten unsere Kinder sein, deine, meine, das hätte uns betreffen können. Und wenn jemand meine Kinder entführt und meine Kinder erwürgt und meine Kinder verbrennt, geht hoffentlich auch jemand auf die Straße und steht für sie ein. Die Mütter konnten nicht da sein. Shani Lukes Mutter, Caroline Bohls Mutter, die Biebers Familie, jemand muss doch für die sprechen, die gerade nicht sprechen können.
Aber warum du? Weißt du, was ich meine? Du bist alleinerziehende Mutter. Hast du dich das nie gefragt? Warum, also, woher kommt dieser Mut? Woher kommt diese Aufgabe? Weil du machst es ja jetzt gerade für Israel und du sagst ja auch ganz klar, bis die letzte Geisel zurückkommt. Aber du machst es ja auch für alle anderen. Also, das muss man ganz klar sagen. Du stellst dich ja auch hin und bittest für Freiheit und Frieden für den Iran. Du hast auch gesagt, dass du einem Demonstranten mal begegnet seist und dem dann später noch mal begegnet seist, der die Hoffnung und alles so ein bisschen verloren hat. Und ihr seid dann irgendwie, habt ihr euch unterhalten und dann hat er irgendwas gesagt. Dann hast du gesagt, ich habe gesagt, bis die letzte Geisel zurückkommt, aber danach gehe ich auch gerne mit dir gemeinsam auf die Straße für ein freies Gaza. Das ist so... Ich frag mich, woher das kommt, weil ich habe das gleiche Denken und ich würde das auch gerne machen, aber ich würde mich das niemals trauen. Und ich frag mich, warum? Also warum stehe ich nicht neben dir? Also ich würde gerne neben dir stehen, ja, verstehe das nicht falsch, aber ich traue mich gar nicht.
Also es ist so, manchmal jetzt so Silvester war ich unterwegs und bin von einer jüdischen Freundin begleitet worden. Und ich glaube, die Betroffenheit ist eine andere, weil es einfach, weil man als Jüdin einfach schon sein ganzes Leben lang Diskriminierung und Antisemitismus und Doppelstandards erlebt. Das heißt, man geht schon hin mit und trägt den ganzen Rucksack, das Trauma der ganzen Familie mit sich und geht dorthin und ist anders angefasst. Und deshalb kann ich das sehr verstehen. Ich kriege auch ganz viel Post von vielen Frauen, die sagen, ich würde so gerne, aber das schaffe ich nicht. Und so. Und ich glaube auch, das ist mit Arbeitsteilung auch total in Ordnung. Denn du machst diesen sehr wichtigen Podcast. Damit erreichst du unfassbar viele Menschen. Und du genießt Vertrauen in deiner Community, wenn du eine Botschaft transportierst. Das ist unheimlich wichtig. Und ich bin politisch engagiert und es gehört eben auch einfach in meinen Aufgabenbereich, mich dann politisch dort zu engagieren, wo es mir wichtig ist. Also mache ich das und tu das. Also ich finde, es ist eben
auch noch nie gefragt, warum stehe ich hier alleine?
Ich stehe gar nicht so alleine. Denn erstens gibt es diese Gespräche auch mit den Menschen, die sich für den Nahen Osten engagieren und Israel hassen. Diese Kommunikation findet ja trotzdem statt und sie ist ja auch wichtig, denn die Menschen sind ja nicht weg. Selbst wenn morgen der zweite Schritt des Waffenstillstandsabkommens begönne, werden die Leute ja trotzdem hier, würden weiter demonstrieren, würden weiter Israels Vernichtung fordern und so weiter. Die sind ja nicht weg. Die Leute, die Israel auslöschen wollen, die sind morgen, übermorgen, nächstes Jahr, die sind immer da. Man muss mit ihnen sprechen. Die gehen ja, sie sind ja Teil dieser Gesellschaft. Und andererseits treffe ich ganz viele Gegendemonstrationen, immer wieder. Israel-solidarische Demonstrationen, wo 5, 6, 20 Leute, 50 Leute stehen und auch eine Botschaft haben. Das heißt, dieses, was ich mache, ist natürlich deshalb ein ziemlich einsames Ding, weil ich ja in eine oft antisemitische Situation gehe, um dort die Stellung zu halten und Gespräche zu führen. Aber wenn ich dorthin gehe, dann komme ich an pro-israelischen Versammlungen vorbei. Passanten sprechen mich an, Touristen sprechen mich an. Ich habe eher den Eindruck, dass die Zustimmung auf der ganzen weiten Welt für ein demokratisches und respektvolles Miteinander wächst. Die anderen sind nur laut, brutal, jagen Leute in Amsterdam, machen Massaker zum Chanukka und bedienen Social Media, fahren mit Autos in Menschenmengen und zünden Synagogen an. Aber die Weltöffentlichkeit, ist hoffentlich nur weniger laut, aber trotzdem da. Ich merke viel. In Deutschland merke ich ganz viel, auch positive Grundstimmung. Das Problem ist, dass diese Furcht lähmt. Und dass also, es kommen Leute in der Sonnenallee runter. Die Sonnenallee in Berlin ist eine große Straße, durch die oft Versammlungen gehen. Und jetzt war ich am Samstag bei einer sehr antisemitischen Versammlung, wo eben auch wirklich Terroristen als Märtyrer gefeiert wurden und wo es wirklich auch wieder darum ging, Samidun, verbotene Terrororganisation, zu feiern und Märtyrertum zu feiern, zur Vernichtung Israels und aller Juden aufzurufen und so weiter. Es war schlimm. Ohne Frage. Die Versammlung wurde später auch aufgelöst. Auf jeden Fall laufen wir durch die Sonnenallee und der Redner sagt, ja, hier werden alle unter Generalverdacht gestellt. Und das stimmt nicht. Denn in der Sonnenallee wohnen Menschen, die kommen aus ihren Häusern und sagen, Frau Preißler, vielen Dank, dass Sie es machen. Wir können nicht, denn wir wohnen hier, die würden uns das Haus anzünden.
Aber überleg mal.
Ja.
Aber das ist ja, überleg mal. Ich meine, mir ist aufgefallen, dass seit dem 7. Oktober 23 die Grundstimmung sich so massiv verändert hat und so brutal aggressiv geworden ist, wie noch nie zuvor. Judenhass war immer aktuell. Die einen haben es heimlicher gemacht, aber es war immer da.
Und jetzt ist es nicht mehr heimlich.
Und jetzt wird es einfach offen ausgelebt. Ja. Die Leute gehen auf die Straße und dürfen schreien, Tod den Juden. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Was hat ein Jude, der in Deutschland geboren ist, der vielleicht nicht mal Verwandte in Israel hat, mit dem ganzen Scheiß zu tun. Das, weißt du, was ich meine? Und der soll sterben?
Ja,
für
ich
was?
Ich weiß. Ich glaube, das ist das Intrigante und das wirklich Fiese. Das erzählen mir Studenten auch immer. Jüdische Studenten sagen, egal, ob sie Informatik studieren oder Linguistik,
ja,
irgendjemand kommt und sagt, ja, was sagst du zu Netanyahu? Und die sagen, hä? Ich bin Deutsche.
Ja.
Ich habe einen deutschen Pass. Das Einzige ist, ich bin Jude, du bist Christ oder sonst was. Warum muss ich mich ständig zu Netanyahu verhalten? Und ich glaube, die Begründung ist tatsächlich sehr leicht, weil es Antisemitismus ist, denn es geht den Menschen, die diese Frau mit dem deutschen Pass, die Jüdin ist, ständig Fragen zu Israel stellen. Darum, um den Judenstaat. Es ist also so ein Kontaktschuld-Ding. Also, das ist so klassisch. Und ich kenne so viele linke Juden. Ich kenne so viele Leute aus der Demokratiebewegung in Israel. Ich kenne eigentlich viele, viele Menschen, die große Schnittmengen mit den Protestlern auf der pro-palästinensischen Seite haben, wenn es um Regierungskritik geht.
Ja, ich auch.
Was die nur nicht verstehen hier bei diesen auf diesen pro-palästinensischen Versammlungen ist, dass sie die Juden weltweit in Kontaktschuld nehmen für einen demokratisch gewählten Führer, der nächstes Jahr schon oder dieses Jahr schon abgewählt wird und sich einem Gerichtsverfahren stellen wird. Mutmaßlich. Mutmaßlich abgewählt, mutmaßlich einem Gerichtsverfahren. Aber so ist es mit den Demokratien. Ich finde so dieses, du bist doch Jude, sag mal, ist mir noch nie passiert. Also zum Beispiel, Friedrich Merz ist jetzt nicht mein allerliebster Kanzler auf der ganzen Welt.
Warum denn nicht?
Er ist Christ. Und ich auch. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben von irgendjemandem gefragt worden, jetzt sag mal, Caroline, du als Christin, wie kommst denn du mit dem Friedrich Merz klar?
Weil das gar nichts miteinander zu tun hat. Aber warum wird das da so unterschieden?
Ja.
Und das, was du gerade gesagt hast, was ich auch ganz wichtig finde, es gibt ja auch ganz viele, weil du meintest ja, es gibt ja auch viele linke Juden und so, es gibt ja auch die Juden ganz vorne weg. Ich habe auch gar keine Angst, ihren Namen zu nennen. Deborah Feldmann, die sich hinstellt und auch Netanyahu anklagt und eigentlich auch pro Palästina schreit. Und was? Ich habe nichts dagegen, dass sie gegen Netanyahu ist. Ich habe auch nichts dagegen, dass sie für die Palästinenser aufsteht. Ich finde das sogar gut. Was ich aber nicht gut finde, ist, dass sie eine Sache verkennt. Dadurch, was sie macht, also dadurch, dass sie die Juden nicht von Israel trennt, sondern alle in einen Topf wirft, ist es sehr gefährlich, was sie macht. Weil dann kommen so Halbwissende und sagen, aber die Feldmann hat auch gesagt und die ist ja schließlich auch Jüdin. Wayne, so, okay, wen interessiert's, was sie erzählt und was habe ich mit ihr zu tun, was habe ich mit ihrer Denkweise zu tun und was habe ich mit Netanyahu zu tun? Genau gar nichts. Nichts. Und das ist ein Problem, weil was sie auch nicht versteht, ist, dass egal, ob sie schreit, was ich jetzt nicht wiederholen werde, sie ist die Erste, die von denen gelyncht wird.
Ich weiß.
Sie ist die Erste, die gelyncht wird.
Das ist das aller,
also genauso wirklich. Wie eine Greta. So, die haben gar, die lachen sich doch ins Fäustchen. Das ist doch ein Witz.
Ich begreife es auch nicht. Also es gibt eine bestimmte, es gibt einige Frauen, und also bleiben wir bei Deborah Feldmann, die diese freie Meinungsäußerung, die alle demokratischen Tugenden in vollen Zügen genießen, die sich befreit hat, emanzipiert hat und ihr Leben unter dem Schutz der Gemeinschaft in vollen Zügen genießen kann. Und die dann in ein durch die Talkshows gereicht wird, um zu sagen, wie schrecklich sie doch leidet.
Warum sie?
Unter Meinungsdiktatur und über uns irgendwas von Staatsräson und wie schrecklich das alles ist. Ich verstehe, dass dich das wurmt. Ich glaube, mit Verlaub, sie ist nicht die hellste Kerze im Kronleuchter und erkennt nicht, dass sie eine Klientel bedient, die sie als allererstes aufs Schafott schaffen würde. Sie müsste sich einfach mal im Scheunenviertel mit Familien unterhalten, die im Nationalsozialismus gesehen haben, was mit diesen, mit den Menschen, die sich Regimen andienen, aus der jüdischen Community passiert ist. Denn so ist mein Eindruck, dient sich Frau Feldmann einem judenhassenden Regime an. Und sie könnte eigentlich aus der Vergangenheit lernen, was mit Menschen passiert, die das glauben. Ja. Denn es war ganz interessant. Ich war vor einigen Wochen bei einem grandiosen Dokumentarfilm, linker Juden. Und zwar Lissy Dorn hat einen Dokumentarfilm gemacht über mit einer deutschen Lichtenstein, Regina Lichtenstein, über die Demokratiebewegung in Israel. Und der Film endet am 7. Oktober 2023. Vorher hat man ja wirklich 100.000 gesehen auf der Straße gegen die Justizreform, gegen Netanyahu. Und also da waren so wunderbare, reizende Menschen. Ja, und dann werden die überfallen und müssen jetzt eben einfach sich behaupten. Und da war und da waren ganz viele Leute aus der Pro-Pali-Szene in diesem Kinosaal. Bei dieser waren Juden, waren Linke. Es war vor allem eben eine linke Veranstaltung und dann eben auch viele mit Kufir. Und der Film ist zu Ende. Lissy Doron und Regina Lichtenstein. Ich hoffe, sie heißt Lichtenstein oder Lichtenberg. Ich bin mir nicht mehr sicher. Öffnet die Gesprächsrunde und es meldet sich so ein klassischer Typ, den ich immer auf diesen Demos sehe, mit seiner Kufia. Und er möchte jetzt gerne wissen, warum bei dieser Demokratiebewegung so wenig arabische Community Teil des Films wurde. Und dann sagt die linke Jüdin, die also wirklich größte Kritikerin von Netanyahu ist und wirklich sehr wehrhaft ist, sagte, ich will deine Gefühle nicht verletzen, wirklich, und wir sind alle vom 7. Oktober sehr traumatisiert, aber diese Demokratiebewegung wird von queeren Leuten, von Reservisten und von Frauen angeführt, und es tut mir leid, aber arabische Personen haben Probleme mit queeren Leuten, mit Frauen und mit Reservisten. Und deshalb fühlen sie sich bei uns in der Demokratiebewegung eben nicht so wohl. Sie hat es ausgesprochen und es ist ihr unendlich schwer gefallen, weil sie ist ein großer Netanyahu-Kritiker. Er hat es überhaupt nicht verstanden, dass diese Demokratiebewegung natürlich also die Machtverhältnisse verändern wird, womöglich. Ja. Aber deswegen immer noch nicht die palästinensische Community im Gazastreifen dann sich anders verhalten wird, weil die haben immer noch was gegen Queere, gegen Juden, gegen Frauen,
nein,
gegen Reservisten. Das war sehr interessant, weil das so eine schizophrene Einstellung der...
Oh, das hast du gerade richtig toll gesagt. Das ist wirklich schizophren. Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Ich möchte zu deinem Buch kommen. Ich lese normalerweise nicht so eine Bücher. Ich bin so mehr so der Romanleser, und eigentlich lese ich generell nicht so viel. In letzter Zeit lese ich immer mehr. Ich hatte ja auch Ben Salomo hier, und ich hatte die wundervolle Sarah Cohn-Fantel hier. Und das ist wirklich ein extrem gutes Buch geworden. Ich danke dir sehr dafür, weil du... als einem Menschen wie mir, der jetzt nicht politisch versiert ist, weil das bin ich nicht, leicht erklärst, viele Dinge verständlich machst, die man so vorher gar nicht wusste. Ich zum Beispiel.
Dankeschön.
Und dafür danke ich dir sehr, weil ich das so empfinde ich das erstmal. Und ich erlaube mir jetzt kurz was daraus vorzulesen. Ohne Polizei vor der Tür, den Staatsschutz wachsam wissend, die Menschen in Talaren, in Gerichtsgebäuden und mutige Pressevertreter, gäbe es das Buch nicht. Ich wäre tot. Alles hat seine Zeit. Aber erst das Buch, dann der Tod. Wenn es nach mir ginge. Es ist bis jetzt gut gegangen. Zweimal wurde es bei einer Versammlung kritisch. Es waren Motorradfahrer, die mich mit ihren Maschinen schnell in Sicherheit brachten. Dirk und Fabian, danke. Danke auch von mir. Und von ganz, ganz vielen Menschen. Das hat mich fertig gemacht zu lesen. Du bist Mutter von 4 Kindern. Es hat mich fertig gemacht zu lesen, dass dir durchaus der Gedanke, dass dir was passieren kann, dass du sterben kannst, und das beschreibst du ja auch immer wieder, dass der dich so extrem begleitet. Und hier auch schreibst du, wo ist das, Entschuldigung, der Auftraggeber der Botschaft muss sich bewusst gewesen sein, dass die Polizei in solch einem Fall machtlos war. Sie konnte nur seine Personalien feststellen. Der Countdown lief. Ich musste von der Kundgebung weg, so schnell wie möglich nach Hause, meine Kinder retten. Ich musste meine Lieben schneller in Sicherheit bringen, als die Hamas sie ermorden würde. Ich musste die Tür hinter uns schließen und verriegeln. Aber wie machst du das?
Wir haben das trainiert.
Wie trainiert man sowas mit seinen Kindern?
Mir war gar nicht klar. Mir war nicht klar, dass es so kommen würde. Ich habe gedacht, wenn etwas nicht in Ordnung ist, und dieser Überfall am 7. Oktober 2023 auf Israel war nicht in Ordnung, und wenn es zu diesen schrecklichen Massenmorden und systematischen Vergewaltigungen kommt, dann muss man das sagen. Und ich weiß natürlich, dass das Interesse der Welt oft erlischt. Und deshalb finde ich es wichtig, für Sachen einzustehen, die mir wichtig sind und sie sichtbar zu machen. Aber dass es wirklich Leute gibt, die mir deshalb nach dem Leben trachten, das war mir so nicht klar. Natürlich weiß ich, dass es Leidenschaft gibt. Zum Beispiel mache ich seit 40 Jahren, engagiere ich mich gegen Antisemitismus. Und ganz oft sind es rechte Antisemiten gewesen, die dann zum Beispiel Nordkreuz, so ein Netzwerk gebildet haben. Und dann haben die sich so eine Einkaufsliste gemacht. Da haben sie raufgeschrieben, wir wollen 200 Leichensäcke, wir wollen Löschkalk. Und dann haben die eine Feindesliste gemacht. Und dann haben die mich auf diese Feindesliste geschrieben. Und man muss sich da nichts vormachen, aber auch ein Polizist dabei. Also es ist schon so, es gibt eben auch von rechts eine enorme Gefahr. Nordkreuz ist es nicht. Nordkreuz bringt den Umschwung nicht. Die waren zu klein, die sind zu unbedeutend gewesen. Trotzdem muss ich sagen, ich wusste, dass es sowas gibt. Ich kenne Feindeslisten und ich erinnere mich, in der Pandemiezeit gab es auch ganz viel Antisemitismus, weil es eben also Verschwörungserzählungen um die Impfung, um Corona und so weiter gab. War ich auch unterwegs und auch da bin ich mal geschlagen worden, mal geschubst. Aber zweimal in dieser Zeit ist jemand gekommen und dann eben so hat mich geschlagen. Nach dem 7. Oktober war es einfach unglaublich. Also nicht nur dieses, was du jetzt gerade vorgelesen hast, sondern auch diese elenden Vergewaltigungsfantasien bezogen auf meine Kinder und mich.
Das kriegst du.
Ja, und dann schickt einer mir ein Enthauptungsvideo und ich... Es ist eben... Was soll ich sagen? Da schickt mir jemand ein Enthauptungsvideo. Das heißt, da ist ein Mensch, ein wirklich armer Mensch. Man sieht, wie sie ihn auf dem Boden festhalten. Mehrere Männer halten diesen armen Mann auf dem Boden fest. Und der weiß, sie machen seine Kehle frei. Der weiß es und er wehrt sich und dann schneiden sie ihm die Kehle auf und den Kopf ab. Und dann schickt er mir das und sagt, das mache ich mit dir auch.
Oh, krass.
Und das ist so, ich weiß, warum ich unterwegs bin. Und ich weiß auch, dass es wichtig ist. Mir war nur nicht klar, dass es wirklich Nachbarn gibt. Also selbe Straße, gleiche Stadt, sowas, die losgehen und Menschen umbringen wollen. Und das mit die beiden Motorradfahrer, wirklich, Fabian, der wusste dann, er muss jetzt noch über die Ampel kommen, weil die hinter uns her waren.
Wirklich?
Ja, oder Dirk, der, da hat die Polizei mich dann an ihn übergeben, hat gesagt, er ist schneller raus. Die Polizei ist bei mir so lange geblieben, weil da gab es so diese Kontrollfahrten der Islamisten, die also praktisch uns umkreisten, die Polizisten um mich. Und die sagen, nee, super. Weil der ist mit seinem Motorrad einfach schneller. Denn in der Woche davor saß ich in einem Zivilfahrzeug der Polizei und dann haben die uns so lange verfolgt, mit mehreren Manövern, dass ich also...
Das ist auch wirklich die Wahrheit, richtig? Weißt du, also ich glaube dir das natürlich, ja. Aber ihr müsst verstehen, das ist die Wahrheit. Wir sind in Deutschland, ja. Und du erzählst sowas, dass ich, dir das, weißt du, was ich meine?
Ja, ich
das ist
sagen,
so,
ja.
So surreal.
Ja,
ich meine,
so.
Deutschland, das ich ist weiß. Unsere Heimat.
Und wir haben
so
eine
nicht normal.
Polizei. Man muss eben auch sagen, natürlich, alles, was ich beschreibe, ist schrecklich, aber ich sitze hier, weil es verhindert wurde. Von der Polizei.
Ja, da wurde es verhindert. Aber ja. Du bist alleine ja. Unterwegs.
Ja.
Was die meisten ja. Ja gar nicht glauben, weil sie ja denken, dass du aus Steuergeldern ja. Gezahlte Bodyguards um dich herumlaufen hast.
Ich weiß. Aber ich muss sagen, wenn das so erzählt wird, dann widerspreche ich nicht, weil ich eigentlich das, weil
gut
ich dann
findest.
Immer denke, naja, sollen die mal alle denken, ich hätte rund um die Uhr Polizeischutz.
Ja.
Ich finde die Idee, dass die sagen, ja, Frau Preisler mit ihren Bodyguards, super, ist eine schöne Geschichte. Letztens war ich in Potsdam bei einer pro-israelischen Kundgebung.
Ja.
Und auf dem Weg dorthin traf ich Leute mit Kufia und sehr pro-palästinensisch unterwegs. Und ich steige aus der S-Bahn aus mit meiner Begleitung. Mit meiner Begleiterin, genau. Und wir laufen da so. Und dann kommt eine Frau und sagt, oh, Frau Preisler, ohne Polizeischutz. Und so. Und die konnte es gar nicht fassen. Aber es ist da, ich bin eine alleinerziehende Mutter. Ich gehe arbeiten. Ich gehe einkaufen. Ich mache alles.
Du öffnest täglich Morddrohungen.
Und so. Und also ich kriege sehr viel Morddrohungen. Aber ich muss sagen, jetzt, da ich dieses Grundrauschen schon kenne, habe ich zum Beispiel so viel Digitalkompetenz erworben, dass ich mir das gar nicht mehr anhöre, ansehe, dass ich das aussortieren lasse. Ich weiß ja, dass es das gibt, aber ich muss mir das eben tatsächlich, dieses Enthauptungsvideo, da ist ein Mensch ermordet worden, ich muss mir das nicht geben.
Nochmal geben,
und deshalb,
gar keinen Fall.
So gibt es so Sachen, also ich weiß, die Bedrohung ist da, ich stimme mich ab mit den Behörden, aber ich nehme mir das nicht mehr so zu Herzen, sondern weißt du, was ich auch glaube? Ich hätte es nicht gedacht, dass es so passiert. Ich wusste das nicht. Auch so dieses, dass man geschlagen wird und gespuckt wird. Ach, ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch so mit den Blumen, ich denke immer so, das Blumenmädchen schlägt keiner. Weißt du so? Oder ein Brillenträger, eine mittelalte Frau. Das ist doch auch peinlich. Also wo ist der Fame für den Frauenschläger?
Da, Albert, du darfst aber nicht vergessen, mit wem du es da zu tun hast.
Ja, aber ich wollte eigentlich sagen, wenn man das, also ich habe jetzt eine gewisse Kompetenz erlangt, weißt du? Also erstens, ich falle nicht mehr um, wenn mich einer schlägt, weil ich einfach anders stehe. Oder ich drehe mich weg, ich reiß meine Arme hoch, ich habe eine...
Hast du viele Schläge einstecken müssen?
Unendlich. Und ich wirklich, vor dem 7. Oktober 2023 bin ich einmal von so einem Putinisten richtig brutal geschlagen worden, sodass Passanten eingegriffen haben. Die stehen immer, diese Demonstration, die ist so eben putinistisch und so, die stehen immer am Brandenburger Tor. Und dann war ich einmal bei so einer Reichsbürger-rechtsdrehenden Versammlung, wo mich ein junger Mann auch geschlagen hat. Aber das waren zweimal.
Unfassbar.
Aber ich kann es an einer Hand erzählen, weißt du? Und jetzt, ich habe aufgehört. Ich zeige auch wirklich nur noch wirklich erhebliche Sachen an, weil ich sonst die ganze Zeit nur schreiben würde. Und ich kann es nicht glauben. Es gibt Frauen, die schicken kleine Kinder zu mir. Süße.
Bei Versammlungen.
Und dann kommt so ein Vierjähriger und sagt, Hure. Er weiß gar nicht, was Hure ist. Aber Mama hat gesagt, er soll zu der Frau gehen und Hure sagen. Dann sagt er Hure. Und ich habe einen 9-Jährigen getroffen, der eben auch Schamutta und sowas alles sagte. Mein Arabisch ist viel besser geworden, seitdem ich da eben ständig bin. Und dann rollte der so einen Palestine-Schal aus und stellte sich eben zu mir. Weil Kinder natürlich, strafunmündige Kinder, eben jede verbotene Parole rufen können, jeden Politiker beleidigen können, alles machen können. Die Mütter wissen das, sie schicken sie los. Der stand dort, aber er hatte diesen Palästinaschal verkehrt rum. Die Buchstaben standen auf dem Kopf. Und dann sage ich, mein Lieber, dein Schal ist verkehrt rum. Und dann sage ich, wenn du hier schon stehst, wollen wir buchstabieren? Und da sagt der, ich gehe gar nicht in die Schule. Sag ich, du bist 8 oder 9? Sagt er, ja, ich gehe hier nicht in die Schule. Dann habe ich gedacht, die Frau, die ihn losgeschickt hat, die missbraucht ihn als Werkzeug für ihren Mist. Aber sie achtet nicht darauf, dass das Kind in die Schule geht. Ich wollte mit ihm buchstabieren, aber wir sind gar nicht weit gekommen, weil er tatsächlich lateinische Buchstaben eben nicht kannte. Ich glaube, das ist auch so eine Kindesmisshandlung, wenn man sein Kind extrem eben so indoktriniert, ja, und eben das von der Bildung fernhält.
Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß natürlich, dass die rechte Szene, die darf man nicht unterschätzen, die hat keine Daseinsberechtigung, meines Erachtens nach. Ist einfach so. Muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass ich mit Nazis noch nie irgendwie Berührungspunkte hatte und auch noch nie irgendwie von einem Deutschen angegangen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du schreibst auch in deinem Buch, du sprichst über die linke Szene, über die rechte Szene und du sprichst auch über den Islamismus. Mir ist ganz wichtig zu sagen, dass wir auch ganz, ganz wundervolle palästinensische Freunde haben. Wir haben auch muslimische Freunde, weil uns das egal ist, was für einen Glauben wer hat und woher wer kommt. Und wir sitzen zusammen und feiern deren Zuckerfest und feiern ein Schabbat und feiern auch Weihnachten, sage ich dir ganz ehrlich. Es ist wirklich so. Es ist natürlich weniger geworden, leider, leider. Ich frage mich ernsthaft, von wo jetzt die Gefahr am stärksten ist. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Wirklich nicht. Ich will mir auch gar nicht weiter darüber Gedanken machen müssen. Ich weiß nur eins, dass die Gefahr sehr, sehr extrem ist und da ist. Und ich frage mich, das, was du dich auch durchaus fragst, in dem Buch auch, den Menschen in Gaza und vor allen Dingen den Palästinensern, die in Freiheit da leben wollen, die wollen dieses Regime gar nicht. Die wollen das, für was die Linke und die Islamisten in Europa auf die Straße gehen, die wollen das gar nicht. Die wollen auch nicht die Hamas, die wollen in Freiheit leben. Und ich glaube auch nicht, dass das wenig sind. Ich glaube, dass es sehr wenige sind, die sich das trauen, laut zu sagen, weil sie Angst davor haben, es laut zu sagen, was ich verstehen kann. Aber ich frage mich, wohin das Ganze führt. Du flüchtest aus deinem Land, weil du mit der Politik nicht klarkommst, weil da Krieg herrscht. Du flüchtest in ein Land, in dem es dir besser gehen könnte, in dem du die Möglichkeit hast, als Frau frei zu leben, zu studieren, freie Entscheidungen zu treffen. Und du bringst alles das, wovor du eigentlich flüchtest, mit in ein fremdes Land und möchtest jetzt dem fremden Gast, also dem Gastgeber sozusagen, deine Denkweise aufzwingen. Und es gibt ja ganz viele Reels mittlerweile, wo man dann sieht, so 2030, wie Europa dann plötzlich alle verschleiert nur noch sind. Und wie soll das weitergehen? Wohin soll das führen? Du bist alleine. Du kämpfst David gegen Goliath.
Wir wissen ja, wie der Kampf David gegen Goliath ausgegangen ist.
Und oh, das hast du schön gesagt.
Weißt du, du beschreibst ja ein schönes Frauenleben.
Ja.
Mit deinen jüdischen, christlichen, muslimischen Freunden. Und in so einer Community lebe ich ja auch. Ich habe als Juristin selbstverständlich einen internationalen Freundeskreis. Und als zertifizierte Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache habe ich viele Jahre lang junge Menschen auf ein Berufsleben in Deutschland vorbereitet, mit denen ich bis heute verbunden sind, die eben als Kinder zu mir kamen und jetzt sehe ich praktisch schon die Ehen und die Kinder. Und manchmal schreibt mir bei Instagram noch jemand, Frau Preisler, Sie sind die beste Lehrerin auf der ganzen weiten Welt oder so. Weil Menschen eben hierher gekommen sind, nach Deutschland geflohen sind und hier eigentlich nur das Handwerkszeug haben wollten, um endlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ich glaube, sie sind in einer Zwickmühle, weil natürlich eine gewisse Verbundenheit ist in der arabischen Community, in der afghanischen Community, gerade auch so, was Bleibeperspektiven betrifft und so weiter. Und ich glaube, da sind genug Leute der Auffassung, wie du, wir sind hierher gekommen, um endlich frei zu sein. Aber sie können sich nicht positionieren, weil nämlich der Druck in der Community groß ist. Ich kenne so viele Frauen, die ohne Kopftuch waren, junge Frauen, als wir uns kennengelernt haben, und die jetzt diesen Druck aus der eigenen Community nachgeben und wieder Kopftuch tragen und sich dabei sehr unglücklich fühlen. Und ich kenne so viele Iranerinnen, die sagen, vergesst es, wir geben eurem Druck nicht nach, auf gar keinen Fall.
Die sind so mutig.
Die iranischen Frauen hier und auf der Welt, hier in Deutschland, in Europa und auf der ganzen weiten Welt, wir könnten von den iranischen Frauen und von den Jesidinnen könnten wir uns alle
sehr viel
annehmen. Auf jeden Fall teile ich deine Zukunftssorgen und sage auch, also diese Religionsfreiheit, die bei uns im Grundgesetz steht, bedeutet für mich, dass ich auch keinen Druck bekommen darf von anderen Religionen. Und dass also jeder feiern kann, sein Jolka, sein Weihnachten, sein Chanukka, sein Zuckerfest, mach alle zu Hause und ich komme gerne, ich koche, ich komme, bringe Sachen mit, ich freue mich auf jedes Fest. Aber wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich eine Schule besuche, wenn ich unterwegs bin, möchte ich bitte nicht, dass mir jemand Kleidervorschriften macht. Ich bin einfach zu alt, ich bin zu frei, ich will als Frau nicht, dass mir jemand sagt, ich bin unrein, weil ich kein Kopftuch trage. Und jeder, der versucht, so zu argumentieren, ist nicht mein Freund. Und ich treffe sie auf diesen Demonstrationen ganz oft. Menschen, die sagen, Frau Preisler, hast du nichts zu tun? Warum stehst du nicht in der Küche?
Also du kannst so bügeln, klären wir das ein für alle Mal. Frau Preisler kann bügeln.
Also dieses mit dem Bügelgruß, das verfolgt mich jedes Mal. Und es gibt so, und es ist so lustig, weil mir ständig eben so aus dieser männlichen dominanten Perspektive zu Frau Preisler, gehen Sie doch mal zum Bügelkurs, gehen Sie doch mal in die Volkshochschule. Und dann denke ich, wie glaubt ihr denn, wie das Leben einer alleinerziehenden Mutter ist mit Chorkindern, mit Ballettkindern, wie eine Anwältin ins Gericht geht. Jeder in meiner Familie kann bügeln. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn ich dann zurückfrage und sage, vielen Dank für den wichtigen Hinweis, mein Lieber, aber bügeln Sie, dann ist der Mann schon total brüskiert, weil es nämlich eine Frauenaufgabe
ist. Ja, aber das ist doch das genau ist schon der Punkt. Ja, genau ist das ist ja der Punkt. Ja. Und du hast auch erzählt, dass es Menschen erschwert war, teilweise in ihre Kirche zu gehen, um dort ihren Glauben auszuüben. Ja. Ich habe letztes Jahr in den Nachrichten von einer Hamburger Schule gehört. Der Direktor hat da ein Interview gegeben, in dem er sagte, dass Mitschülerinnen und Mitschüler ausgegrenzt und gemobbt werden dafür, dass sie im Musikunterricht singen, weil das wäre ja verboten.
Ja.
Ja, genau. Und das ist so, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, du hast was ganz, ganz Wundervolles gesagt. Ich weiß nicht mehr, ob das im Cicero-Podcast war oder ich erinnere mich nicht mehr daran, aber das war toll und das war genau das, was ich denke. Und zwar hast du gesagt, wenn du in ein arabisches Land fährst, dann würdest du dich wenn du auswandern würdest in ein arabisches Land, dann würdest du dich da natürlich anpassen und du würdest dennoch hoffen, dass du deinen Glauben und deine Denkweise dort frei leben kannst. Und wenn dann deine Tochter zu dir kommen würde und sagen würde, sie möchte jetzt aber den Glauben annehmen und sie möchte ein Kopftuch tragen, dann würdest du ihr sagen, dass das für dich in Ordnung ist, solange sie das nicht auch von dir verlangen würde. Und das zeigt, wie freiheitsverbunden du bist. Und das zeigt auch, ehrlich gesagt, ist das auch meine Denkweise, weil Leben und Leben lassen müsste oberste Priorität in jeder Denkweise eines Menschen sein. Und ich finde es so beängstigend zu sehen, dass wir das gerade verlieren. Wir verlieren das gerade. Es ist einfach ein Fakt. Du erzählst es selber. Es finden mehrmals die Woche Versammlungen statt. In Berlin, überall. Sehen uns, also ich meine, ey, ganz kurz, Freiheitsrecht und Demokratie, irgendwann hört das doch auch auf. Weil das, was da auf der Straße passiert, wie gesagt, ich habe von Politik keine Ahnung, aber ich frage dich, wie kann das rechtens sein, wenn Menschen auf die Straße gehen und gegen die Demokratie eigentlich protestieren und der Demokratie eigentlich ihre Denkweise und ihre Religion
überstülpen wollen.
Ja, erklär mir das. Was hat das noch mit Demokratie zu tun? Wie kann man da von Freiheitsrecht für Demonstranten sprechen?
Ich will jetzt nicht belehrend wirken, weil es sehr juristisch ist, aber dieses Recht zur freien Meinungsäußerung und zur politischen Betätigung und auch dieses Versammlungsrecht.
Ja.
Das hat seinen Ursprung darin, dass Deutschland aus dem Nationalsozialismus kam und wusste, was passiert, wenn also so ein Einheitsdenken ausgerollt wird, wenn also freie Meinungsäußerung unterdrückt wird, wenn religiöse Vielfalt und so alles unterbunden wird, unterdrückt wird und wenn das Staatsvolk die Regierenden nicht mehr kritisieren kann auf der Straße. Dann haben Despoten eine Chance und können zum Beispiel eine Diktatur ausrollen. Und deswegen kamen die Mütter und Väter des Grundgesetzes und sagten, wir wissen ja jetzt, dass es genug Leute gab, die wussten, der Nationalsozialismus ist falsch, aber die hatten keine Chance, aufzubegehren und was zu verändern. Also brauchen wir bestimmte Freiheitsrechte. Und dazu gehört, dass die Regierten, das Volk, die Regierenden kritisieren darf auf der Straße durch Versammlungsfreiheit. Und deswegen haben wir das so, dass also jeder mit einer politischen Botschaft auf der Straße sein darf, um sie kundzutun, damit die Regierenden zuhören müssen. Ich finde das eigentlich auch gar nicht schlecht, weil dann weiß man, was los ist im Land. Stell dir mal vor, man würde es alles im Darknet und hinter verschlossenen Türen haben. Wir wüssten gar nicht, in was für einer großen Gefahr wir leben. Und du und ich, wir wissen sehr wohl, in welcher Gefahr wir leben, weil wir diese Versammlung sehen und weil wir diese Ideologie sehen und weil wir ihnen zuhören. Wir hören, was sie sagen und wir wissen, dass es sie gibt. Wir kennen die Leute. Wir sehen sie von Angesicht zu Angesicht. Wir wissen, die Familien sind dort und dort und dort. Wir wissen es ganz genau, weil sie auf der Straße sichtbar sind. Und deswegen finde ich das schon gut. Kenne deinen Feind und kenne ihn gut. Und da sie Demokratiefeinde sind, erwarte ich eben von der Versammlungsbehörde, dass sie solche Versammlungen reglementiert, dass sie also so Leitplanken aufstellt. Mhm. Zu denen gehört zum Beispiel, dass Samidun nicht gefeiert werden darf, wie jetzt am Samstag. Und deshalb wird dann eine Versammlung, wenn Samidun gefeiert wird, aufgelöst. Dann sagt die Polizei so, es ist jetzt 17.44 Uhr, ich löse jetzt die Versammlung auf, weil sie Verbote und Parolen gerufen haben, gehen sie jetzt alle nach Hause und dann sorgen die auch dafür. Und es gibt so viel zu schimpfen und zu meckern und ich muss sagen, ich bin auch sehr, sehr, sehr enttäuscht im Augenblick von den Regierenden, aber ich sehe dann eben auch, was die Polizei leistet, was also überhaupt das Team Blaulicht auch leistet gerade.
Ich finde das unglaublich, und deswegen, wie die behandelt werden.
Ja, das finde ich auch,
das
aber
ist unfassbar.
Ich wollte nur sagen, deshalb gibt es überhaupt diese Möglichkeit, solche schrecklichen Dinge auf der Straße zu tun, damit sie sichtbar sind, damit man die Hausaufgaben sieht, die die Politik hat. Denn wir haben schon so viel über Rechte gesprochen und ich sehe eine schlimme Gefahr von rechts. Einfach auch, weil ich mich seit Jahren damit beschäftige. Und daneben treten jetzt eben diese Gefahren von links und aus islamistischer Sicht. Und sie sind sich in allem einig.
Das ist unfassbar.
Und vor allem, die laufen ja zusammen. Ich sehe auf diesen Demos, sehe ich Linke und Islamisten. Und dann läuft da einer von der Heimat mit seiner Kufir. Dann läuft jemand vom Dritten Weg mit seiner Kufir. Dann im Judenhass sind sie sich auf einmal wieder alle einig.
Aber was ist denn, wenn der Jude... Also meine Frage. Ja. Angenommen, es würde den Juden nicht mehr geben.
Ja.
Wen würden die denn... Also ich meine, die Linken... Wen würden denn die Rechten dann hassen? Ich meine, die Rechten haben doch gegen jeden was, der nicht irgendwie...
Ja, aber zum Beispiel der Frauenhass verbindet auch alle. Das finde ich ganz interessant, weil diese Feministinnen, die haben ja jetzt auf einmal gar kein Problem mit sexueller Gewalt und mit der Unterdrückung der
Frau, oder?
Mit der Verschleierung der unreinen Frau, mit der Abkehr von der Geburtenkontrolle. Haben sie ja auf gar keinen, also wirklich, da sind ja sich im Frauenhass sind sich Rechte, Linke und Islamisten auch einig. Das heißt also, die Juden sind nur der Anfang von einem zerstörerischen Kult gegen freie Menschen.
Das ist ein Problem. Sind denn bei diesen, also ich möchte dazu Folgendes sagen, ja, soll jetzt nicht falsch rüberkommen, ich möchte das klarstellen. Wenn es Versammlungen und Demonstrationen geben würde auf der Straße, wo die Leute für Palästina sind und schreien Free Gaza, dann wäre ich die Erste, die klatschen würde und sagen würde, ja, das ist
das
richtig,
ich.
Das müsst
ja,
ihr
das
tun.
Verstehe ich.
Das ist genau das
Sie müssen
Gleiche.
Sich ja auch befreien von der Unterdrückung. Ja?
Unbedingt.
Ich glaube, der Ansprechpartner ist einfach nur der Falsche. Sie glauben, Israel sei ihr Problem. Dabei.
Aber das ist überhaupt, und das ist ja der Punkt. Also ich meine, ich bin niemand, der solche Versammlungen verbieten wollen würde oder sagen würde, die haben nicht das Recht, in Deutschland dafür zu protestieren oder zu demonstrieren. Im Gegenteil. Weil das ja wieder Freiheit und auch Licht in das eigene Land bringen würde. Weil man will ja irgendwann auch zurück nach Hause. Und sei es nur für einen Urlaub, um die Familie zu besuchen. Aber das tun sie nicht, sondern sie verbreiten Hass, sie schüren Angst. Sie schüren massive Angst für jedes jüdische Leben in Deutschland, weil sie stehen da in Massen
Weil es anschlussfähig ist, glaube ich auch. Ich glaube, Judenhass ist einfach auch so eine, es ist so ein Stellvertreter.
Es ist so ermüdend, es ist so langweilig. Könnt ihr euch nicht bitte ein anderes Hobby suchen? Das ist so mein Gedanke.
Ich kenne Leute, die sind schon in Flüchtlingslagern geboren worden. Also der Großvater lebte noch frei, ja, und dann wurde der Staat Israel gegründet. Vorher gab es Riesenmassaker an Juden im arabischen Raum und also es war ganz schrecklich. Aber jedenfalls erzählte der eben, wie er von seiner Kindheit eben als Palästinenser im Flüchtlingslager und kam dann nach Deutschland mit seiner Frau. Und ich glaube, es ist so schön leicht, dieses kleine winzige Land Israel für alles Elend verantwortlich zu machen, als vielleicht Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, es sind ja Milliarden auch in die Region geflossen und eigentlich müsste man sich dann gegen die Ausbeuter richten, die das Geld genommen haben, um dafür Tunnel zu bauen.
Nein, die Tunnel gibt's doch gar nicht. Das ist ja alles nur
alles amerikanische Schauspieler. Ich habe das gehört. Ich weiß, ich bin total im Bilde. Ich weiß auch, dass man, wenn man eine Waffe in der Hand hält, ganz offensichtlich keine Frau vergewaltigen kann. Die Checker haben mir das alles ganz genau erzählt. Und vor allem zu Silvester, da war ich sehr unsouverän, habe ich einen Mann auf der Straße getroffen, der wirklich jede sexualisierte Gewalt am 7. Oktober geleugnet hat. Das ist alles nicht passiert, das ist alles Propaganda und ich wäre jetzt absolut Propaganda-Opfer. Und jetzt sind wir ja schon 2 Jahre weiter und man kann also mit Männern und Frauen sprechen, die das überlebt haben, die Vergewaltigung und die also Zeugen sind, Opfer und Zeugen. Man hat inzwischen Videos ausgewertet, man hat Augenzeugen der Taten interviewt, man hat mit Gerichtsmedizinern gesprochen und man kennt die Auswertung des DINA-Projekts, wirklich so mit Landkarten und Vorfällen und allem drum und dran. Und es gibt Täter, die über die Massenvergewaltigung Auskunft und Gruppenvergewaltigung Auskunft gegeben haben.
Ja, was haben sie ja nur laut dem Herrn, weil sie ja von der israelischen Armee gefoltert
werden. Ja, das hat er mir so.
Und ich habe es gesehen.
Wirklich, ich war sehr unsouverän, ärgere mich so ein bisschen darüber, aber wirklich, was mich da ganz nervös macht, der Mann, ein hübscher, junger Mann, der lebt in dieser Stadt mit meinen Kindern und ist Der ist vollkommen neben der Spur und kann nicht sehen und nicht verstehen, was Fakten sind. Der ist vollkommen abseits. Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich mache mir, weil meine Töchter fahren mit dem Bahn, treffen den vielleicht.
Nee, du sprichst hier aber von einem. Es ist aber nicht einer. Genau. Es sind 9 von 10.
Das macht mich ganz nervös. Es gibt wirklich Leute, die sind für Fakten nicht mehr empfänglich.
Ja. Was macht man denn da?
Für Mann kann ich nicht sprechen, aber ich mache Politik und für mich ist es immer so, wenn ich merke, dass ich bei den Fakten Leute nicht kriege. Ganz offensichtlich sind wir auch alle gestorben am 31.12. wegen der Impfung und so. Also wenn also so bestimmte Verblendungen sind, ja, dann versuche ich auf der Beziehungsebene anzuknüpfen. Weil ich glaube, derjenige ist ja trotzdem ein Mensch mit Bedürfnissen und der darf wählen gehen und so weiter. Das heißt, die Leute, die eben immer noch glauben, dass die Juden uns alle totimpfen und dann sage ich immer, okay, wir haben ja ganz offensichtlich alle überlebt, diese Impfung. Oder wenn einer erzählt, Fruchtbarkeit. Wir wurden ja alle sterilisiert durch die Impfung. Dann sage ich, melden sich jetzt mal alle, die ein Kind oder ein Enkelkind in der Zeit bekommen haben oder so. Ich versuche, auf der Beziehungsebene anzuknüpfen. Weil es sind ja, also dieser junge Mann, der mich so aufgeregt hat, war wunderschön und war Silvester auf der Straße aus fester Überzeugung, dass Kollektivismus und das Anarchie und das Sozialismus Lösungswege sind und dass also Israel Apartheid ist und so. Und wenn ich ihn doch davon nicht überzeugen kann, dass ich also, dass er womöglich einen sehr eingeschränkten Blick auf eine Situation hat. Und ich merke das und ich habe es ja auch gemerkt, das wird nichts. Dann versuche ich auf der Beziehungsebene weiterzukommen. Dann sage ich, und was machen Sie heute noch? Jetzt zu Silvester war ich mit einer Freundin da, ging das nicht. Aber sonst würde ich sagen, was haben Sie noch für Pläne? Ich wünsche Ihnen ein sehr glückliches 2026 und wie schade, dass wir uns nicht einig sind. Aber ich freue mich, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben, weil ich glaube, Wertschätzung ist ja keine Einbahnstraße. Und wenn wir also wollen, dass uns nicht immer alle gleich umbringen, dann müssen wir sie dazu kriegen, uns auch als Mensch zu sehen.
Ich bewundere das sehr an dir. Und du hast auch durchaus zu Recht 2024 den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage bekommen. Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich kann das nicht. Ich bin nicht so freundlich. Und ich würde da ausflippen. Ich würde diskutieren. Ich würde beleidigend sein. Ich könnte niemals so anmutig mit dem Blumen und dem Schild stehen. Wirklich wie so eine Göttin. Und einfach nur, nee, ich meine es wirklich ernst so. Und du bleibst immer ruhig. Und es gibt Momente, da berichtest du davon, dass sie mit aller Macht die Demonstranten versuchen, dich aus der Reserve zu locken. Und du wirst geschlagen, du wirst geschubst, du wirst bespuckt. Neulich bist du fast Wunderheilerin geworden, habe ich gesehen, als der junge Herr plötzlich aus dem Rollstuhl aufstehen konnte, weil er sich gar nicht mal einkriegen konnte. Da dachte ich auch so, vielleicht solltest du mit Hand auflegen Geld verdienen.
Wir waren doch schon bei David und Goliath. Guck mal, jetzt also Wunderheiler, irgendwann gelingt uns das noch, Wasser zu weihen.
Ja.
Ich sag dir, wir sind, also wenn
unfassbar.
Wir hier wirklich religiös, dann Moment, zack, dann haben wir es mit dem Wein. Ja, ich weiß nicht. Erstens, ich glaube fest daran, dass Eskalation nichts bringt. Und wenn man sich aufregt, und natürlich gibt es auch Augenblicke, wo ich mich dann aufrege, es gibt so einen, der filmt ständig unter meinen Rock. Der macht mich wahnsinnig. Der Peter ist, der ist jetzt im Januar 55 Jahre alt. Und Peter ist RAF-Sympathisant und BDS-Vertreter und ein ganz enger Freund von Deborah Feldmann. Und der hat so eine Kameraperspektive, wo der also nicht nur bei mir, sondern eben auch bei anderen Damen, die auf diesen Versammlungen sind, dieses Upskirting macht. Und auch bei minderjährigen Mädchen eben immer wieder bestimmte Winkel einnimmt. Und das macht er eben auch bei mir. Und ey, wirklich, das ist nicht so, dass so lüsterne alte Männer mir nicht das erste Mal in meinem Leben begegnen. Aber bei diesem lüsternen alten Mann ist eben, da kommt so viel zusammen. Der hält sich eben für einen Linken. Ja, manchmal hält er sich auch für einen Liberalen. Manchmal, ich glaube, an seinem RAF-Fanboy-Ding ist nichts Liberales. Und einmal.
Aber was sagen denn die anderen?
Ja, weil ich glaube, es ist ein Schmuddelfink und deswegen hat er in der Community gar nicht so eine Anbindung. Okay. Aber deshalb, ich wollte gerade sagen, ich war eben gar nicht immer Ruhe. Irgendwann kam dieser Peter eben wieder und ich war auf so eine Bank gestiegen mit meinem Schild und dann kam der schon wieder mit der Kamera so unter meinen Rock und dann drehe ich mich um und sage, und jetzt drehen wir uns alle mal um und jetzt gucken wir alle auf den Peter. Peter findet es in Ordnung, bei einer Dame den unter den Rock zu finden. Und das war sehr unsouverän. Weil
ich finde das eigentlich sehr souverän, so höflich noch zu beschreiben, dass da ein Spanner neben
mir
steht.
Aber es ist so, das ist ja in Wirklichkeit ein jämmerliches Würstchen. Ja, und Was muss es für ein armseliges Leben sein, wenn man also davon lebt, andere Frauen sexuell zu belästigen? Und es gibt davon eben, wie ich mich umdrehe und wie ich mich über ihn aufrege, sehr viele Bilder und Videos. Und da sehe ich weder aus wie eine Göttin, noch bin ich gottgleich. Deswegen ärgert es mich eigentlich, diese Schwäche gezeigt zu haben. Weil das bringt uns alle nicht weiter.
Ist aber menschlich.
Und, ja. Aber wirklich. Und deshalb habe ich mich eigentlich fürs Schweigen und für die Blumen entschieden, weil ich glaube, ich verliere dann dieses Battle, wenn ich mich auf dieses niedrige Niveau herablasse.
Ja, Also was mir ganz, ganz wichtig ist, weil ich mich jetzt ein bisschen mit dir befassen durfte. Frau Preißler ist nicht Israel-Freundin und Judenfreund, weil sie A, etwas davon hat oder B, etwas davon haben möchte. Und Frau Preißler ist auch nicht pro-Israel, pro-jüdischem Dasein und anti-etwas anderem, sondern Frau Preißler ist wirklich, und das habe ich aus dem Podcast rausgehört, aus dem Buch entnommen, Frau Preißler ist für Menschlichkeit. Und vor allen Dingen hast du einen ganz, ganz extremen Freiheitsdrang und Gerechtigkeitssinn. Also du möchtest gar nicht, dass es... Du möchtest eigentlich, wenn es nach dir gehen würde, würdest du gar nicht sagen, hier sind die Guten und hier sind die Bösen, sondern du würdest viel lieber mit allen in eine Gesprächsrunde gehen und alle irgendwie miteinander verbinden und versuchen, das auf eine friedliche Ebene zu bringen, dass man sich austauscht und dass man nicht gegeneinander ist, sondern...
Nur so funktioniert's.
Aber es ist wichtig, weil, ja, weißt du, viele denken, ach, die interessiert sich für die Juden, so aber so ist es ja gar nicht.
Manche
das ist ganz
das,
wichtig.
Für ein Lobby,
du wirst auch nicht bezahlt.
Nein, das macht mich aber auch unheimlich frei, gerade wenn man keine eigenen finanziellen Interessen hat, dann kann man sagen, was man will. Und das macht mich unheimlich frei.
Das ist gut.
Und das finde ich auch. Also dadurch, dass ich eben keine, keine Lobbyistin bin. Vielleicht eine Demokratielobbyistin oder eine Freiheitslobbyistin. Aber ich will was beschreiben. Gestern saß ich im Bus. Ich erzähle die ganze Zeit von gestern, aber gestern war das so. Ich saß im Bus und als ich einstieg, war der noch relativ leer. Und mit mir stieg ein älterer Herr. Und ich habe mich hingesetzt, gab ganz viele freie Plätze. Der Mann nicht. Der Mann hat sich in diesen Teil des Busses gestellt, wo Kinderwagen und Rollifahrer und so weiter eigentlich Platz haben. Aber da stand er. Und der Bus war relativ leer, der ältere Mann. Und dann füllte sich der Bus. Und zuallererst kamen zwei Damen mit Rollator, die sich dann da hingesetzt haben. Und dann kam eine Frau mit asiatischem Äußeren, mit Mann und Kind. Und das war der letzte freie Platz, wo der Mann stand. Und der Mann stand da und war schon ein bisschen aufgeregt. Und die Frau hat ihn nicht darum gebeten, wegzugehen, sondern sie hat gezirkelt. Der Mann hat das Kind genommen, ist ein bisschen weiter weggegangen und sie hat den Wagen so noch so hingestellt, dass es okay war für die Rollatorfahrerinnen, für die Asiatin. Er konnte dort weiter stehen bleiben und der Mann mit dem Kind ist ein bisschen in den Gang gegangen. Und der ältere Mann war schon ganz aufgeregt und dann fuhr der Bus an und dann sagte er, diese Ausländer, ich warte nur darauf, dass ich jetzt hier gleich umfalle. Das hat mir heute gerade noch gefehlt. Der Wagen hat ihn nicht berührt, die Frau hat ihn nicht berührt. Er hätte einfach nur einen Schritt beiseite treten können. Als er eingestiegen war, hätte er auch nicht dort stehen müssen. Er hätte einen bequemen Sitzplatz haben können. Und er hat diese arme Frau, der es total peinlich war, weil sie eine höfliche, wunderbare, nette Frau war, die stand dort stoisch und hat eben auch nicht reagiert und der pöbelte rum. Dann bin ich aufgestanden und sage, Sie müssen Ihren Rassismus hier nicht rauslassen. Das hilft in der Situation überhaupt nicht. Nehmen Sie meinen Platz? Nee, der wollte gar nicht. Der wollte gar nicht sitzen. Der ist dorthin gegangen in der Hoffnung, er hat Berührung mit Menschen. Meine Schwester ist Pfarrerin, mit der ich gestern auch darüber gesprochen hatte. Der war einsam. Der hat einfach, ob der nun rumtottert oder ob der da seinen Rassismus raus hat, der wollte überhaupt Interaktion. Der wollte einfach überhaupt mal wieder was erleben. Oh, und deswegen hat er sich so hingestellt. Deswegen gibt es auch da gar kein Gut und Böse. Wirklich, ich habe mich auch über ihn geärgert, habe es ihm auch gesagt, dass ein mieser Rassismus bestimmt an der Kinderwagensituation nichts löst. Und habe gesagt, setzen Sie sich hin, der will gar nicht. Der wollte in Wirklichkeit, dass wir mit ihm reden. Also, dass ich was zu ihm sage, dass die Frau was zu ihm sagt, dass der Bus reagiert. Es gab gar kein Gut und Böse. Also doch, Gut war eindeutig. Die Frau mit dem Kinderwagen konnte gar nicht. Ja, aber der Mann war nicht böse, der war einsam.
Einsam.
Ja.
Das geht vielen alten Menschen in
Deutschland. Und ich glaube auch viele Leute, die sich zum Beispiel auf diesen Demonstrationen rumtreiben. Da sind viele ältere Damen, die eben die ganze Zeit Propaganda mittragen. Aber aber ich glaube, und in ihrem Leben hier im Nahen Osten.
Ja, aber Entschuldigung, dann was. Geh zum Strickkurs oder
ich weiß,
nähen
aber
oder kochen, mach was
und sie werden
gegen Kinderheim.
Man geht dorthin, da ist so eine nette Dame, die hat so ein kleines neurologisches Problem, einen kleinen Tick.
Mhm.
Wunderschöner Mensch, 70 plus. Und die ist dort immer und trägt auch immer Bilder und aber die Kinder und sie kann auf Schlag anfangen zu weinen, wenn es um die Kinder in Gaza geht, die Israel alle bei lebendigem Leib verbrennt und so, sie weiß ganz genau Bescheid in ihrer Welt. Wenn sie dorthin kommt mit ihrem unsicheren Schritt und diesem kleinen Tick, sie wird umarmt. Sie trägt auch immer Kufia und ruft alle Parolen mit und sie ist Teil einer Gemeinschaft und ich glaube, sie ist ein einsamer Mensch. Und ich kann nicht über die Frau richten, nur weil sie sich zum Propagandawerkzeug macht. Denn die wird's eben, sie lebt mit uns noch 20, 30 Jahre in dieser Stadt. Wir müssen also damit klarkommen, dass es sowas gibt. Und dann muss man auf der Beziehungsebene anfangen. Das ist halt so.
Es ist traurig.
Ja.
Es ist auch beängstigend. Das macht mir noch mehr Angst, was du gerade sagst. Also wir haben es nicht nur mit Rechts, Links und Islamisten zu tun, wir haben es auch noch mit den Deppen zu tun.
Naja, aber diesen Demo-Tourismus gab es schon immer. Guck mal, du lebst ja auch schon ewig hier. Der 1. Mai ist immer so ein Ding. Da kommen aus den Vorstädten diese ganzen verwöhnten Vorstadtgören, diese reiche Elternkinder und dann wollen die mal Stein schmeißen in Berlin.
Yay, wir sind jetzt mal richtig hip.
Also wirklich, gerade so am 1. Mai erlebe ich so schlimme Sachen, ja.
Trotzdem möchte ich dir sagen, dass ich, und ich sage bewusst, seit dem 7. Oktober 23 in meinem Leben massiv was verändert hat, obwohl das eigentlich nicht in Ordnung ist, weil ich bin hier.
Mhm.
Es ist ein Fakt.
Ja.
Es ist ein Fakt. Freundschaften sind gegangen. Im Alltag passieren Dinge, die nicht passieren dürfen. Meinen Kindern passieren Dinge, die nicht passieren dürfen. Nachdem ich Ben Salomo und Sarah Cohen-Fantel in meinem Podcast hatte und ich die Tür aufgemacht habe, haben mir Gäste abgesagt. Es passiert. Und das war früher nicht so. Es war dieses, früher war alles schöner und früher gab es mehr Lametta. Früher war es besser. Und früher ist 2 Jahre her, jetzt im Oktober dann 3 Jahre. Und das ist ein so kurzes Zeitfenster, in dem sich so massiv etwas verändert hat.
Es tut mir so leid.
Nein, aber das ist der Punkt. Du machst ja schon mehr, als du tun kannst.
Ja, aber vor allem gerade, wenn ich mir die beiden angucke, Sarah und Ben, das sind die feinsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Das sind ganz grandiose.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass die hier waren.
Kluge, wunderschöne
Menschen.
Ich verstehe es einfach nicht. Also, wie armselig sind Personen, die sich von dir distanzieren, weil du offen bist zum Gespräch.
Ja.
Weißt du, der Verlust ist bei ihnen. Der liegt ganz bei denen.
Das ist, aber trotzdem tut's weh.
Ja.
Weißt du, weil ich mir denke, so, also, ich bin vieles in meinem Podcast, aber ich versuche nicht politisch und nicht religiös zu sein. Ich versuche einfach in ein Gespräch zu gehen. Ich möchte mehr von Menschen kennenlernen. Und das ist einfach schwer geworden in der heutigen Zeit. Und das ist so unfassbar, dass du dich das so traust. Und es ist mir halt so wichtig, du warst ja in Israel. Du hast doch gesehen, also ich hoffe, dass du es gesehen hast, dass Muslime und Juden und Christen dort wirklich,
natürlich.
Es ist keine Lüge, richtig?
Es ist keine Lüge.
Aber
weißt du, 92%, über 90% der deutschen Staatsbürger waren noch nicht in Israel.
Ja, aber lass mal die Deutschen.
Ja, aber verstehst du, ich habe doch von der netten Frau erzählt, die immer zu diesen Versammlungen geht und so und diesen kleinen Tick hat. Und die Leute fliegen in die Türkei in Urlaub oder nach Ägypten.
Überall.
Und so, aber sie waren eben noch nicht in Israel.
Genau.
Und deswegen kann man denen eben auch was von Apartheid erzählen. Und es ist so witzig. Also, ich war in der Knesset. Und in der Knesset gibt es Gebetsräume, muslimische und
in der Knesset.
Knesset.
Das ist mal, das muss man sich mal vorstellen.
Es gibt eine ganz starke muslimische Community und in der Knesset eben Gebetsräume. Für die Christen gab es auch einen, bis dann kein Christ mehr da war. aber ich habe ganz viele Menschen getroffen und ich, zum Beispiel das oberste Gericht ist, glaube ich, weltweit sogar das erste, das einzige, würde ich sagen, das oberste Gericht in Israel, was mich als Juristin natürlich freut, in der also praktisch die großen Religionen alle vertreten sind. Wir haben also in Israel auf dem am obersten Gericht arabische, jüdische und ja, bei Christen bin ich mir jetzt auch schon wieder nicht mehr so sicher, weil das weniger werden. Vertreter. Und wenn man durchs Land fährt, dann ist alles auf Hebräisch und Arabisch und oft Englisch ausgeschildert, was sehr schön ist und was auch sehr, was ich sehr mag, denn ich komme ja aus Osteuropa, ich bin ja DDR-Bürgerin. Ich könnte in Tel Aviv auch mit Russisch durchkommen.
Konnichiwa.
Ja,
natürlich.
Also es ist wirklich, das war so, ich hatte ein Heimatgefühl.
Schön.
Das war wirklich total so, ist allgemein so, wenn man, ich, ist auch so, wenn ich die jüdischen Gemeinden in Berlin hier besuche, dann ist dort auch sehr viel eben in kyrillischer Schrift ausgezeichnet oder wir sprechen und ich beherrsche die Sprache nicht, aber ich habe noch dieses Heimatgefühl, ich habe diese Kindheitserinnerung.
Verbundenheit.
Ja, diese Verbundenheit. Und das war in Tel Aviv.
Und das musst du dir vorstellen, es ist dieses klitzekleine Land, dieses kleine, klitzekleine Stückchen Erde. Und die schaffen es, dort friedlich zu sein.
Natürlich. Oh, ich
dort schon alleine friedlich. Dort gehen
die dort feiern. Zusammen.
Zusammen.
Wirklich, was ich bei den Drusen für ein cooles Essen gegessen habe in Israel. Und wie ich so am Strand eben alle die muslimischen Frauen gehen dort ins Wasser und nebenan eben die jüdischen Frauen. Dann sind
und
Kanadier
die Queren
da und die Queren und alle. Und dann war, die hatten auch eine Pride dann gerade.
Eine Pride in Gaza, stell dir mal vor.
Ja, nicht vorstellbar.
Ja, aber man muss es ja mal ausbrechen.
Ja, ich weiß. Ich glaube, es ist so ein Stellvertreter-Ding, dass jemand verantwortlich ist für alles Böse und Verschwörungserzählungen haben sich schon immer auch ums Judentum gedreht. Juden waren schon immer alles mit Krankheiten, Wetterphänomene, Brunnenvergifter. Man hat den Juden schon immer alles zugeschustert. Vielleicht. Weil dann, wenn man jemanden hat, der die Verantwortung trägt, dann lebt es sich leichter, weil man nicht selber sagen muss, wo war mein Fehler, wie kann ich besser
sein. Aber weißt du was? Ich muss dir mal was sagen. Ich finde das wirklich unfassbar dämlich. Ich meine, du sagst es selber, es waren schon immer die Juden. Es war schon immer Verschwörungspolitik, Weltherrschaft, Rothschilds, was auch immer.
Ja.
Immer die Juden. Egal, wie weit wir zurückschauen. Wie dämlich muss der Mensch eigentlich sein, nicht zu merken, dass sie den nicht vernichten werden? Ich meine, egal was ihr da draußen versuchen werdet und egal wie viel mehr Manpower ihr auf euren Demonstrationen und Versammlungen habt und wie viel mehr Hass ihr in euch tragt, die Juden werden immer doppelt so viel Licht im Herzen für euch mittragen. Ihr werdet uns nicht vernichten. Da gibt's keinen Weg. Und ich verstehe nicht, wie man so dämlich sein kann und das nicht einfach mal begreifen kann. Kümmert euch doch mal um andere Probleme. So, wir könnten alle viel besser miteinander leben. Ich meine es wirklich ernst. Heißt nicht, dass ich nicht trotzdem Angst habe. Heißt nicht, dass ich mir nicht trotzdem Sorgen um meine Kinder mache und um mein Leben und dass ich mir durchaus bewusst bin, dass Deutschland, meine Heimat, nicht, ich werde nicht neben meiner Schwester auf dem Friedhof beerdigt werden. Ich werde nicht in Deutschland sterben. Bin ich gar nicht bereit für. Und auch meine Kinder nicht. Sage ich dir ganz ehrlich. Weil die letzten 2 Jahre haben mir gezeigt, dass das nicht mein Zuhause sein kann. Es wird's nicht bleiben. Aber ihr werdet uns trotzdem nicht kleinkriegen. Und das ist doch so dämlich. Weißt du, wenn du Schach spielst, gegen einen guten Schachspieler und du versuchst doch dann jedes Mal andere Strategien, richtig? Wenn du aber merkst,
da ist nichts zu machen, ja.
Dann.
Ja, warum die nicht aufgeben?
Ja, was ist das?
Ich glaube, es ist das Licht. Du hast das schon angesprochen. Weißt du, diese ganzen Nobelpreisträger, diese ganzen Innovationen, die technischen Errungenschaften, die intellektuellen, alle Errungenschaften, die Israel für sich verbuchen kann. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, die unfassbar schöne Musik jüdischer Komponisten, die unfassbar klugen Texte europäischer Juden, das hat schon eine enorme Strahlkraft. Und dieser Israel-Hass jetzt bezieht sich natürlich auf eine sehr erfolgreiche Nation, die eben aus Wüste etwas sehr Erfolgreiches getan hat. Und wenn wir bei Tel Aviv bleiben und also uns praktisch die Häuser am Strand ansehen, die für die eben Juden aus der ganzen Welt Geld zusammengelegt haben, um dort etwas zu bauen, um eben einen Heimathafen zu schaffen. Und ein, wie soll man sagen, irgendwie einen doppelten Boden für Menschen zu schaffen, die wissen, sie brauchen diese Versicherungspolice, diesen Rückzugsort. Diese Strahlkraft weckt eben die Neider. Und gerade wenn so jemand so terroranfällig ist, wie eben der Gazastreifen, wo also der Mensch gar nicht zählt und ausgewrungen wird, wie so ein nasses Handtuch, bis kein Leben, keine Hoffnung mehr da ist, dann, und man setzt ihm einen wunderbaren Feind vor, dann könnte der also jetzt gegen den Terroristen, der ihn quält, unterdrückt und ausnimmt, aufbegehren, oder er nimmt dankbar das Feindbild, das ihm der Terrorist vor die Nase setzt. Und wir müssen gar nicht immer so uns auf Hamas fokussieren. Ich war letztens bei einer Veranstaltung und habe aus den palästinensischen Gebieten ein Schulbuch gesehen von der palästinensischen Autonomiebehörde. Da wird auch das Märtyrertum hochgehalten und da wird auch die Kufia und der Judenhass gefeiert und so weiter. Also es ist nicht so, dass wenn Hamas besiegt ist, da dann Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es ist einfach dieses Aufbauen eines Feindbildes, was eben hinter einem Grenzzaun ist, ist einfach leichter als zu evaluieren und zu sagen, warum leuchten die? Warum haben die Erfolg? Warum sind die strategisch so toll? Warum haben die so viele Nobelpreisträger? Warum gewinnen die die Herzen beim Song Contest? Ja, weil sie gut sind. So, und jetzt müsste man also entweder selber gut sein oder man kann sie hassen. Und das Hassen ist einfach leichter. Ich glaube, das Licht, was du beschrieben hast, das macht sie wahnsinnig, das macht sie richtig fertig. Du hast ein schönes Leben, du bist glücklich. Ihr liebt eure Kinder und sie hassen ihre Kinder.
Das ist der Punkt. Es war ja mal diese Aussage, es wird Frieden geben, wenn sie ihre Kinder anfangen, mehr zu lieben, als sie uns hassen.
Von Golda Meir, ja.
Genau. Und ich muss dir sagen, ich habe nicht immer so geredet und ich... Meine Freundin, ich habe eine wundervolle Freundin, die war selber auch bei der Armee und sie ist wirklich richtig so.
Schöne Grüße.
Ja.
Vielen Dank für deinen Dienst.
Und immer wenn ich anrufe und dann anfange zu jammern, oioioi, sie greifen wieder an und das und die müssen wieder in den Bunker, hat sie mich immer angemeckert und gesagt, Natalie, reiß dich zusammen, du hilfst ihnen nicht mit deinem Oioioi, die sitzen im Bunker und die singen die Nationalhymne und die sind stolz und die, aber nicht eklig. Also nee, weißt du, was ich meine?
Sie hat gesagt, du brauchst Überlebenswillen.
Genau, und das ist das, was die auch haben. Ja. Wir haben einfach diesen übertriebenen Überlebenswillen und ich weiß nicht warum, ich bin ehrlich, ich bin so ein kleines Licht. Ich hoffe, irgendwann mal ein größeres sein zu dürfen.
Ich wünsche es dir sehr.
Ja, danke schön. Das wünsche ich ehrlich gesagt allen. Ich wünsche das allen. Aber ich habe von meiner Freundin gelernt, dass ich verstehen muss, dass Freiheit wert ist, alles andere dafür aufzugeben. Und dass wenn Mütter in Israel ihre Kinder in die Armee schicken, dann schicken sie sie nicht, damit sie dann feiern können, wie viele Menschen sie getötet haben. Wie es andersrum ist, das wissen alle, es ist kein Geheimnis. Ich habe 10 Juden getötet, ey, du bist ein Held.
Ja.
Nein, sondern es geht darum, dass sie ihn schicken, um ihr Land, um ihre Familie zu verteidigen. Und ich möchte ganz klar sagen, ich bin mir sicher, dass es auch in der israelischen Armee schwarze Schafe gibt und dass es da auch Dinge gibt, die man überhaupt nicht vertreten kann und will und möchte. Aber man muss auch ganz klar sagen, und das hast du gesagt, und das finde ich ganz toll, dass du das gesagt hast, Israel hat den medialen Kampf bereits verloren. So. Israel hat keine Chance. Wir haben, also die haben einfach keine Chance gegen dieses mediale Dasein, gegen Instagram, TikTok, was von der ganzen Welt, das ist so unfassbar. Die haben verloren. Also müssen sie jetzt versuchen, mit dem Licht der Welt zu zeigen, dass es ja geht. Es geht mit Liebe, es geht mit Anstand und es geht vor allen Dingen mit Respekt. So. Liebe deinen Nächsten. Es ist so einfach.
Das ist so.
Oder?
Ja, finde ich auch. Ich glaube auch, dass dieser digitale Kampf mit Fake News eben klassisch von Despoten geführt wird und gewonnen wird. Weil die investieren können in Social Media für ihre Stories und also es gibt doch so sehr wirklich sehr lustige Hollywood-Filme, so mit 6 Fingern und Eis und Schnee und wenn man sich das anguckt, sind vor Ort 14 Grad oder irgendwie sowas. Und also gerade eben so diese Manipulationen, wo dann die KI das nicht gut hingekriegt hat, wo dann Körper verdreht sind oder so. Was mir bei diesem digitalen Gemetze und Krieg so fehlt, ist, dass die Menschen, die sie vorgeben zu vertreten, sich da nicht drüber aufregen, dass sie diese Fake News teilen. Also obwohl sie tatsächlich Leid erleben und eben auch was bewegen wollen, werden sie so Werkzeug von Manipulatoren. Und das finde ich eigentlich schade, weil es eben tatsächlich humanitär schwierige Zeiten gibt im Nahen Osten und weil eben die Terroristen eben keinen Widerspruch dulden, keine Nahrungsmittelgerechtigkeit zulassen und so. Und dieser digitale Krieg trifft schon wieder die Ärmsten dort. Und also es sind eben auch Frauen unter der Geburt und die Kinder, die eben da mit diesen schrecklichen Schulbüchern dann wieder groß werden und so. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, es kommen wirklich bessere Zeiten auf alle dort zu.
Darf ich dich was fragen? Mhm. Wie geht's denn deinen Kindern damit? Haben die Angst? Haben die dir das schon mal gesagt? Hast du die mal gefragt?
Ja, also wir reden natürlich viel darüber. Es geht gar nicht anders. Erstens, wir haben bestimmte Sicherheitsregeln und wir sprechen also viel darüber, auch trainieren wir bestimmte Handlungsabläufe.
Unfassbar, oder?
Sein muss, aber man muss eben auch sagen, ich habe sehr selbstbewusste Kinder, ihre eigenen Bedürfnisse eben ja auch formulieren können und sich auch sehr gesellschaftlich und politisch engagieren als Schulsprecher oder als Trainer und so. Also meine Kinder sind selber eben auch sehr aktiv, auch ehrenamtlich eben unterwegs, aber es gibt gute und schlechte Zeiten. Also zum einen sind wir in der Öffentlichkeit kaum zusammen. Weil ich, wenn ich Ziel wäre, nicht meine Kinder in Gefahr bringen will. Das heißt, wenn wir in die Oper gehen, dann gehen wir zu Hause unterschiedlich los und treffen uns in der Oper, damit eben dieses, ich werde nicht aus dem Bus rausgelassen oder ich werde in der S-Bahn angesprochen, nicht dazu führt, dass man meine Kinder identifizieren kann und eben auch verletzen kann. Das ist doof. Also tatsächlich, wir gehen getrennte Wege. Und finde ich schwierig, weil ich sie liebe und sehr viel gerne viel Zeit mit ihnen verbringe. Aber ich muss sagen, meine Kinder können sehr sich selbst behaupten, können gut diskutieren. Das haben sie gelernt, weil wir es müssen. Und manchmal bringen sie eben Freunde mit. Und wir haben so eine so hat jede Familie, manche haben es an der Kühlschranktür, bei uns ist es an so einer Glastür, haben wir also unsere Erinnerungszettel, die Stundenpläne und Geiselbilder. Und in diesen 2 Jahren hingen dort die noch fehlenden Geiseln Und meine Kinder haben dann ihre Freunde mitgebracht. Wir haben auch so Übernachtungspartys oder so. Und dann fragen die mich. Und das ist so, dann, also die anderen Kinder, sind dann die Rekrutinnen schon zurück. Welche Geisel fehlt denn noch? Wie geht's dann Rom Braslavski? Und warum gehst du jetzt immer noch? Dann sage ich, ja, Ranquili und so. Und diese Kinder, die naturgemäß in einem Alter sind, in dem man links ist oder eben auch in einem Stadtbezirk wohnen, wo man eher links ist, die gehen ja auch dann nach Hause mit der Information über Rom Braslavski oder so. Und manchmal schenke ich denen dann auch Bücher. Und ich habe so ein Buch, das kaufe ich. Es gibt so kleine Bücher von Erich Fried. Und da gibt es eins, Die Liebe. Und diese Mädchen, die Freundin meiner Töchter, und dann gibt es auch eins, Die Geschichte des Feminismus, gibt es auch ein kleines Buch oder so. Die kommen, setzen sich bei mir aufs Sofa und wir unterhalten uns, dann liegen diese Bücher da immer rum und dann blättern die, sag ich nur mit. Das habe ich schon so oft nachgekauft. Von Erich Fried, diesen Gedichtband über die Liebe habe ich schon so oft nachgekauft, weil es junge Frauen gibt, die zu uns kommen, sich aufs Sofa setzen, mit mir über die Geiseln sprechen, das Buch toll finden, dann sag ich nur mit. Und schön. Das finde ich, das ist toll. Und da bin ich meinen Kindern auch so dankbar, dass die uns diese Offenheit auch so vorleben. Und mich auch kritisieren, natürlich, selbstverständlich mich auch begleiten. Und zum Beispiel bei diesem Buch, genauso wie ich gelitten haben, oh, irgendwann kann man es nicht mehr sehen und man muss aber noch schreiben. Und dann machen die da in der Küche Chaos und bringen mir Waffeln und so tolle Kinder. Ja,
tolle Kinder.
Ganz toll. Ja, wirklich. Und ich habe auch eine ganz tolle Schwiegertochter.
Ah ja? Hm? Ja, aber mehr verraten wir nicht. Ich möchte gerne noch eine Zeile aus diesem Buch vorlesen. Ein Vers aus dem 18. Psalm. Ein Vers aus dem 18. Psalm. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ich glaube, das sollten wir alle mit unserem Gott können, oder?
Alhamdulillah. Inshallah. So Gott will. Ich wünsche es uns allen.
Ich hoffe es. Ich hoffe es so sehr. Und wenn nicht, kommst du mich dann auf jeden Fall mit deinen Kindern hoffentlich in Israel besuchen.
Ich bin jetzt schon in den nächsten Tagen da.
Ah ja?
Mal gebucht.
Toll.
Und da freue ich mich. Das ist ein Arbeitstreffen zum Thema Antisemitismus. Da freue ich mich sehr. Ich bin sehr gespannt, wie viel Russisch, wie viel Englisch ich hinterher besser kann. Freue ich mich sehr drauf. Und ja, das mache ich. Komm dich besuchen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also 120 Jahre. Ich glaube, ich kann nicht an deinem Lebensende zu Besuch kommen. Ich glaube, ich bin schneller an meinem Lebensende angelangt.
Ich hoffe nicht. Also erstmal hoffe ich nicht. Ja, und abgesehen davon wird es nicht mehr lange dauern. Und dann, wenn du ja eh öfter da bist,
ich hoffe das schon. Und das mache ich. Und tatsächlich will ich meine Kinder unbedingt mitnehmen, denn es war so toll.
Ich fände es schön, wenn man ihm das zeigen würde, für was Mama da eigentlich unter anderem kämpft. Also es gibt noch zwei Kleinigkeiten.
Okay.
Und zwar erstens muss ich leider auch dir meine letzte Frage stellen, obwohl ich noch stundenlang mit dir quatschen könnte.
Okay.
Und zwar die maximale Blamage. Was war das Peinlichste, was dir bis dato in deinem Leben passiert ist?
Die maximale Blamage.
Puh. Oh, daran erinnere ich mich.
Ah, perfekt.
Gott, und es ist noch gar nicht so lange her. Wirklich. Und wirklich, ich glaube, es war wirklich die absolute Blamage. Und zwar bin ich ja Lehrbeauftragte an einer Hochschule hier in Berlin. Mhm. Und einer meiner Kollegen, Professor Thiele, macht immer in der Urania so eine Veranstaltung, zu der er politische Personen einlädt. Mhm. Und er hatte gefragt, ob ich vorbeikomme. Philipp Amthor sei auch da. Und Philipp Amthor schätze ich ja sehr. Er ist auch Jurist wie ich. Und ich hatte mit dem schon viele Podiumsdiskussionen und so. Deswegen habe ich zugesagt. Und ich hatte mich überhaupt nicht damit beschäftigt.
Immer schlecht.
Ganz, ganz schlecht. Und das als Juristin, ich trottel. Zu meinen Studierenden sage ich immer, wenn Sie in einen juristischen Termin gehen und Sie sind nicht vorbereitet, haben Sie bereits verloren. Wer unvorbereitet in einen juristischen Termin geht, der hat verloren. Sie können gar nicht, es gibt keine glasklaren Sachen. Bereiten sich anständig vor, wissen es die halbe Miete und so weiter. Gott, und es, ich weiß gar nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin. Philipp Amthor ist ein brillanter Jurist und Professor Thiele natürlich sowieso. Warum ich auf die Idee gegangen bin, dass ich da so hemdsärmelig reingehen kann. Ich bin Zivilrechtler, ich mache vor allem Immobiliarsachenrecht und so in meinem Berufsleben. Und jetzt gehe ich dorthin, treffe zwei stabile öffentlich-rechtliche Rechtler. Und dann war ich 90 Minuten lang einfach, ich kann es nicht anders sagen, im Fegefeuer. Es war die Hölle.
Ich entschuldige bitte, war sehr verschuldet.
In einer vollbesetzten Urania. Da war Publikum, die hatten Geld dafür bezahlt. Es war wirklich, das war so, das war ein schlimmes Sadomaso-Ding. Wirklich, es war die Hölle. Ich war der absolute Oberloser. Und wirklich, egal was ich gesagt habe, es war schrecklich. Die beiden waren nicht nur um Welten besser. Das Publikum hat eigentlich bei meiner Schlachtung zugesehen. Oh Gott, das werde ich nicht vergessen. Und manchmal treffe ich jetzt noch Studenten, die dort drin saßen. Und dann sagen sie, ja, Frau Preisler, wir haben Sie auch in der Urania gesehen. Und dann kann ich immer sagen, ich entschuldige mich, oh mein Gott. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass man nicht unvorbereitet in einen Termin geht.
Was haben die Kollegen dich danach dann auch damit konfrontiert?
Ja, der hat sich entschuldigt, der Kollege, weil er gesagt hat, ja, vielleicht hätte ich dir auch ein bisschen sagen sollen, worum es geht. Ja. Und so, ich bin verletzt. Mir sind die Fälle weggeschwommen. Ich war nicht im Bilde. Ich wusste zu wenig. Es war super peinlich. Aber natürlich war das gar nicht seine Schuld. Ja, er hätte mir sagen können, worum es geht.
Du hättest aber auch fragen können.
Und genau, ich hätte fragen können und ich hätte mich vorbeigegangen. Es war so peinlich. Gott,
aber
wirklich.
Schön.
Aber ja,
das du hast war wieder was draus gelernt.
Vor laufenden Kameras, vor
großartig.
Publikum. Super blamiert.
Großartig.
Das
war's. Ja. Normalerweise sage ich jetzt, danke, dass du da warst und hoffentlich sehen wir uns wieder. Hm? Aber heute ist es ein bisschen anders.
Okay.
Ich habe natürlich ein paar Freundinnen von mir und auch Freunden und überhaupt jedem, den ich kenne, erzählt, dass du heute da bist.
Schöne Grüße.
Und ich
danke sehr.
Ja, meine Mama ist auch ein ganz, ganz großer Fan von dir. Sie war auch schon ganz aufgeregt. Wann kommt sie denn? Und eine Freundin von mir, Kimi Katze, ist nämlich Künstlerin. Und die meinte, wenn sie kommt, darf ich dir dann was für sie vorbeibringen. Und ich so, ja, solange es keine Briefbombe ist, weil da hat sie bestimmt keinen Bock drauf. Und sie bat mich, dir das zu überreichen. Also das ist ein Geschenk von Kimi Katze für dich.
Dankeschön.
Und darf ich? Ja, gerne. Und ich habe die Freude, dir das heute überreichen zu dürfen. Und das ist heute so das erste Mal.
Oh, das ist so schön.
Ich habe noch nie Geschenke gekriegt.
Oh. Also ich bin überwältigt. Vielen Dank. Und jetzt war ich hier hinten. Hier steht dann auch Kimi Katze. Jetzt mache ich das mal auf.
Es ist keine Briefbombe, Leute. Ganz ruhig.
Ist das nicht zuckersüß? Es ist so ein wunderschöner, ich hoffe, man kann es sehen, so ein wunderschöner.
Ich fand das auch toll.
Teller. So ein Ähnlichkeiten. Ich bin sehr gerührt. Ich freue mich sehr darüber. Herzlichen Dank. Vielen Dank für das Geschenk.
Werde ich hier ausrichten.
Ja, bitte grüße sie doch ganz herzlich. Das freut mich sehr.
Werde ich machen. Aber sie sieht es hoffentlich dann auch.
Ich freue mich sehr darüber.
Ich gebe dir das mit, damit du das gut transportieren kannst.
Dankeschön.
Liebe Caroline, ich glaube, es wird nicht, also für mich, ich finde nicht die richtigen Worte, um dir einfach nur Dankbarkeit entgegenzubringen. Und das nicht nur aus jüdischer Perspektive heraus, sondern einfach aus ganz klar menschlicher Perspektive. Ich finde es so unheimlich wichtig, was du machst für die Frauen im Iran, für die Jesiden, für die Christen, auch für die Christen in Deutschland. Ich finde es umwerfend, dass du so ein freiheitsliebender Mensch bist und dass du so positiven, reinen Herzens bist, dass mich persönlich erschreckt das ein bisschen, weil ich mich dann hinterfrage, mich selbst, warum ich nicht so bin. Aber wir Menschen sind so, wie wir sind. Und ja. Ich glaube, dass das auch gut ist und das soll auch so sein.
Ich danke dir. Ich glaube, es ist Arbeitsteilung. Wirklich. Aber ich glaube, jeder findet so seinen sein Bereich.
Ich werde mir Mühe geben, deine Worte mitzunehmen und in meinem Bereich mehr zu tun.
Ja, und ich glaube, erstens, deine Mama ist dankbar und froh, wenn sie weiß, dass du in Sicherheit bist.
Ja.
So geht's mir bei meinen Töchtern, dass ich eben auch mich freue, dass sie andere Wege gehen als ich.
Ja.
Weil es eben, weil die man liebt, möchte man in Sicherheit wissen.
Genau.
Und dann ist es auch so, ich habe das die Aufgabe jetzt und kann da, komm damit klar. Und deshalb ist es in Ordnung. Und ich wünsche dir, dass du viel Gehör findest mit dem, was du tust und was du machst, dass du ein sehr sicheres und schönes Leben hast, dass du dort beerdigt wirst, wo du dich wohlfühlst und wo du Heimat findest. Und ich bin sehr traurig darüber, dass es, dass dieses Land nicht die Heimat ist, die du verdient hast. Du hast das Allerbeste verdient und es steht dir zu. Und deshalb wünsche ich dir, dass es besser wird.
Dankeschön. Und dir danke ich von ganzem Herzen. Hör nicht auf.
Keine Chance.
Und vergiss nicht, du hast eine ganz, ganz große Familie, die dich liebt und die das sieht, was du tust.
Dankeschön.
Und die für dich 100% beten und dir Danke sagen.
Ich bin unendlich dankbar.
Aber du musst auch auf deine Familie aufpassen. Ja. Und deine Kinder schützen und somit musst du dich schützen. Stell dich bitte an erster Stelle, weil dein Schutz, der Schutz deiner Familie ist, muss oberste Priorität haben. Und danach kommen ihm aber Millionen Menschen, denen du helfen möchtest. Wir sehen dich.
Und ich sehe euch und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Alles Liebe und Gute wünsche ich euch.
In dem Sinne sage ich, fertig!